Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir starten mit einer kleinen Entschuldigung, weil wir haben es sensationell hinbekommen, euch die ganze Offseason mit Geschichten und Meinungen und Analysen zu versorgen. Und kaum geht die Saison los, gibt's bei uns mal wieder Funkstille. Daddy war krank. Wie geht's dir jetzt, Ole?
Es ging schon besser, aber so langsam hat man es dann doch überstanden. Also Antibiotika kann ich wie immer jedem empfehlen. Fühlt sich super davon. Also ich meine, es hat halt immerhin einen positiven Effekt. Also ich war jetzt letztendlich, glaube ich, 8 Tage oder so komplett zu Hause. Und da hast du halt zumindest dann die Entschuldigung, wenn du aufwachst, erstmal direkt irgendwie 2, 3 Spiele zu gucken, so in voller Länge. Und dann irgendwann, jetzt kann ich auch mal frühstücken. Und dann legt man sich aufs Sofa, guckt noch ein Spiel und schläft dann irgendwann wieder dabei ein. Also ich meine, an das Leben könnte man sich fast schon gewöhnen, aber auf Dauer fühlt man sich halt dann doch relativ räudig. Aber es geht bergauf auf jeden Fall.
Das ist sehr gut. Das freut mich, das freut euch hoffentlich auch. Aber du bist auf jeden Fall bestens informiert. Das heißt, du kannst mir jetzt eigentlich im Endeffekt, erzählst du mir heute so ein bisschen, was passiert ist. Die letzten 2 Wochen.
Quasi.
Dann starten wir eigentlich relativ gleich durch. Bevor wir starten, aber noch eine kleine Neuerung. Weil, ich weiß nicht, der ein oder andere wird es mitbekommen haben in letzter Zeit. Ich rede ganz gern hin und wieder mal über Chicago Bulls. Natürlich auch vollkommen verständlich, weil die Finals sind noch eine Frage der Zeit im Endeffekt, auch bei Zach LaVine, ne? Hier, der erste seit Michael Jordan.
Stell die Regel vor.
Ah, okay, stimmt, die Regel. Da sind wir direkt beim Punkt. Es gibt eine neue Regel, wir müssen das Ganze in geregelte Bahnen lenken. Ja? Das ist immer, dass hier willkürlich ständig eingeworfen wird, es geht so nicht weiter. Daher haben wir uns überlegt, dass ich ab sofort pro Folge 2 Timeouts bekomme. Ja? Ein 30-Sekunden-Timeout und ein 2-Minuten-Timeout. Diese beiden Timeouts, wir können sie auch Timeout Bulls nennen, kann ich verwenden, um über die Bulls zu sprechen. Ich kann sie aber nur nehmen, wenn ich gerade rede, also wenn ich gerade den Ball habe, beziehungsweise wenn gerade Pause ist, wenn der Ball im Aus ist. Kollege Freax wird da ein bisschen auf die Uhr schauen, dass ich auch nicht mich komplett um Sinn und Verstand rede und mir den Mund fussig rede und wird mir nach 30 Sekunden beziehungsweise nach 2 Minuten ein Zeichen geben und auch euch ein Zeichen geben, dass wir es alle überstanden haben und dass wir dann uns wieder wichtigeren Themen zuwenden können. Und wir hoffen, dass so die ganze Geschichte in geregelteren Bahnen ablaufen kann ab sofort.
Und ja, weißt du, wie ich diese Pausen nenne?
Mittagspäuschen, Schläfchen.
Pinkelpause.
Oder so, richtig. Oder Bierpause. Schnell zum Kühlschrank und dann geht's weiter.
Würde auch gehen.
Gut, dann würde ich sagen...
jetzt weiß ich, in der 30-Sekunden-Timeout, die musst du immer zuerst nehmen. Da hole ich mir dann das Bier und dann in der längeren... Ne? Aber die Feinheiten können wir alle noch
besprechen. Ja, genau. Das wird sich eingrooven, denke ich, so hin und so langsam. Aber das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall. Normalerweise würden wir jetzt mit spielerischen Dingen anfangen, aber wir müssen leider starten, eigentlich schon leider starten mit dem Eastern Conference Champion, wie es Tristan Thompson ausdrücken würde, mit den Cleveland Cavaliers, die nämlich laut verschiedenen Medien, wie es so schön heißt, ihren Coach gefeuert haben. Tyronn Lue muss gehen und wird vorläufig scheinbar, eventuell wahrscheinlich durch Larry Drew, seinen bisherigen Assistant, ersetzt. Gut, nach einem 0-6 Start, okay. Aber sind wir überrascht?
Nö, vom Timing höchstens. Aber also auch über die letzte Woche kam ja schon, ich glaube bei The Athletic war das ein Bericht, wo es irgendwie darum ging, dass die Linie von Lou eigentlich war, okay, wir lassen jetzt die Jungen spielen und ursprünglich war das auch okay. Und dann haben die Cavs halt gespielt, wie sie gespielt haben, also verheerend, was halt an sich auch meiner Meinung nach fast jeder, der vielleicht nicht ganz so drastisch, aber man konnte schon erwarten, dass es jetzt nicht unbedingt dass es im Osten nur über sie gehen wird, wie Tristan Thompson sagen würde, um das doch mal zu betonen. Dass es so schlecht laufen würde, war vielleicht dann ein bisschen extrem, also sich zu Hause von den Hawks abschlachten lassen, muss man auch erstmal hinbekommen. Trotzdem, dass diese Linie, okay, wir setzen auf die jungen Spieler, dann irgendwie nach 3, 4 Spielen direkt von ganz oben, also von Dan Gilbert, die Direktive kam, nö, wir lassen die Veteranen spielen, wir wollen schließlich gewinnen. Das hat halt schon gezeigt, okay, der Posten von Lou ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig sicher. Also wenn sie so schnell schon die Geduld verlieren und ja, ehrlich gesagt, ich hatte jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass Lou derjenige ist, der hier irgendwie einen kompletten Rebuild einleiten kann. Andererseits scheinen sie halt bei den Cavs auch intern immer noch nicht genau zu wissen, wo sie überhaupt hinwollen. Also ob sie jetzt sagen, dann versuchen wir es mal wirklich mit dem Rebuild oder sagen, wir greifen an. Also meiner Meinung nach gibt der Kader das nicht her, dass man sagen kann, wir greifen an. Aber da scheint man halt noch nicht auf einer Linie zu sein. Deswegen viel Erfolg an Larry Drew, kann man da nur sagen. Bei Tyronn Lue standen anscheinend immer noch trotzdem irgendwie $15 Millionen an Gehalt aus. Also von daher ist okay. Die, Er wird nicht verhungern und der wird schon auch irgendwie den nächsten Job dann finden, aber in dem Szenario halt nicht.
Aber das eigentlich, wie du sagst, ist eigentlich Bedenkliche, finde ich, dass man, wir sind immer noch am Anfang der Saison und dass man sich jetzt schon uneins ist, beziehungsweise dass man sich über den Sommer nicht einig geworden ist, was man machen möchte. Also dass man, das wäre ja so zumindest mal, also das wäre so der allererste Schritt, dass man sich mal zusammensetzt und zumindest für die ersten paar Monate eine gemeinsame Strategie entwickelt, in Anführungszeichen, der man dann auch erstmal folgt. Und natürlich, wenn diese Strategie nicht existiert, musst du was machen. Also ich würde auch eher den Lou-Ansatz verfolgen, dass ich sage, ich gebe den Jüngeren ein bisschen Spielzeit, was ja auch, naja, bei der Qualität der Veteranen auch nicht unbedingt heißt, dass du schlechter bist. Also, vor allem auf lange Sicht gesehen. Also von daher, ja, aber ich frage mich bei sowas immer, dann könntest du, weißt du, dann kannst du es auch gleich lassen. Dann kannst du auch gleich nach Saisonende sagen, okay, ich hole mir jetzt einen Coach, der genau das macht, was ich will, und dann. Aber wo ist der Sinn dahinter?
Der Meinung bin ich eh schon länger, aber Dan Gilbert hätte niemals eine Championship-Organisation gehabt, wenn nicht LeBron in der Nähe von Cleveland geboren worden wäre und mal per Lotterie ihnen zugelost wurde und dann irgendwann Schuldgefühle hatte und gesagt hatte, okay, ich komme nochmal wieder. Also Dan Gilbert ist, also diese letzten Jahre ändern nichts daran, dass das ein fürchterlicher Team-Owner ist. Und also du hast vollkommen recht, also dass sie sich nicht über den Sommer entschieden haben, okay, Lou will das, wir wollen das, keine Ahnung, Kevin Love will das, Front Office will das und wir bringen das auf eine Linie, sondern sich jetzt nach 6 Spielen irgendwie, nee, so hatten wir uns das aber nicht vorgestellt. Lou, du bist raus. Das ist halt einfach dumm, aber es war halt irgendwie auch absehbar, so ein bisschen zumindest.
Ja, auf irgendeine Art schon, aber ja gut, ich denke halt, gut, dann musst du es halt über den Sommer einfach, dann musst du dich nach der Saison zusammensetzen sagen, oder nachdem LeBron zu den Lakers geht, so, jetzt, das ist die Ausrichtung, oder machen wir es so, machen wir es nicht so, und wenn nicht, dann, sorry Tyron, war nett, vielen Dank für die Championship und es geht weiter. Aber dann hast du wenigstens einen Coach, mit dem du, der dich auf die Saison vorbereitet. Aber
ich sag dir, wer es damals richtig gemacht hat in so einem Szenario, Danny Ainge natürlich.
Wer sonst?
Doc Rivers tatsächlich für einen Pick zu den Clippers getradet hat.
Natürlich
für einen Pick. Das ist genial.
Danny ist aber auch genial.
Absolut.
Wobei, vielleicht sollten wir langsam auch überlegen, ob du Timeout für deine Celtics bekommst, aber ich schaue mir das nochmal an.
Erstens, relevantes Team. Zweitens, deutlich weniger penetrant mit den Celtics, glaube ich. Ja,
das mit dem relevanten Team tat kurz ein bisschen weh.
Tut mir leid.
Aber ist okay. Es geht weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu unserer neuen Rubrik für die Saison per Bandwagon durch die Association. Wir haben es ja schon vorgestellt kurz, für alle, die es noch nicht wissen. Wir gründen oder starten einen eigenen Bandwagon. Das heißt, wir legen gegenseitig fest, wer jetzt für einen Monat Anhänger eines bislang nicht Playoff-Teams war. Er wird. Also es darf jetzt, wir können jetzt nicht sagen, okay, Freund, du folgst den Raptors und du folgst den Warriors zum Beispiel, sondern es muss so ein Team, Borderline-Playoffs ist okay, aber es darf jetzt noch nicht der große Erfolg da gewesen sein. Und dann schauen wir uns einen Monat lang, schaut sich jeder ein Team an und wird dann immer in der letzten Folge des Monats berichten, was er denn so gesehen hat. Also es muss irgendwie eine interessante Geschichte oder es muss irgendwie so einen interessanten Dreh geben beim Team. Und genau, dann schauen wir halt, was für interessante Spieler gibt, was es für Franchise-interne Entwicklungen gibt, in welche Richtung die Entwicklung geht, in welche Richtung sie gehen kann. Und dann gibt es einfach mal so einen neuen Blickwinkel sozusagen. Und jetzt kommt der große Moment, in dem wir uns gegenseitig überraschen, wer welches Team führen wird. Wer soll anfangen?
Mach du mal. Ich habe zwei. Gut. Ich hoffe, ich habe Backup.
Du hast ein Backup? Ich habe auch ein Backup, glaube ich. Mein Team für dich, für den nächsten Monat, dein Bandwagon, sind die Brooklyn Nets.
Ah ja.
Ich sehe schon Begeisterung. Du hast auch während deines
Power Rankings... Die spielen sinnvollen Basketball.
Genau, richtig. Genau. Du hast während deines Power Rankings hast du gesagt, hey, du siehst die Nets positiv, du siehst die Entwicklung positiv, du siehst deinen Plan auch mit Coach, mit der Ausrichtung. Dazu kommt Caris LeVert, der eine relativ gute Saison spielt eigentlich bis jetzt. Und ja, dachte ich mir, schaut sich Kollege Frerks, besteigt den Bandwagon in Brooklyn und dreht ein paar Runden durch New York für den nächsten Monat und erzählt dann in der letzten November-Folge, was er so gesehen hat.
Absolut, mache ich. Ja, von den Teams, die ich mir jetzt so überlegt habe, also es ist schwer. Letztendlich viele von den Teams, die da jetzt momentan quasi außerhalb des Playoff-Rennens sind, sind ja welche, die wir eigentlich dann mittelfristig etwas weiter oben erwarten. Also es wäre jetzt irgendwie auch Quatsch zu sagen, mach du mal die Rockets. Irgendwie, ja, die sind sowieso ja ein Thema. Es ist daher ein bisschen schwieriger. Andererseits,
ja. Ich kann nochmal ganz kurz nochmal zu der Rubrik, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Also es sollen halt wirklich, also Sinn der Sache ist, dass es Teams sind, die so ein bisschen abseits des Radars unterwegs sind. Also einfach mal, dass man nicht immer über dieselben Teams redet, sondern dass man auch mal einen Blickwinkel kriegt auf andere Teams und weiter.
auch in Ermangelung, also ob, selbst wenn sie dann irgendwann vielleicht doch drum mitspielen sollten, würde ich dir die Magic geben. Aus dem Grund, dass das, was ich bisher zum Beispiel von Jonathan Isaac gesehen habe, hat mir teilweise sehr gut gefallen. Also gerade auch gegen Boston sah das ziemlich übel aus, als die Magic eigentlich vollkommen überraschend in Boston halt gewonnen haben. Ja. Vucevic spielt anders und besser als bisher, meiner Meinung nach. Bamba ist halt sowieso interessant. Es ist immer noch ein Team, was keinen so richtigen Plan oder also keine so richtige Langzeitantwort auf der Eins hat, aber ansonsten halt irgendwie viele relativ interessante Talente, und von daher schau dir die mal an und sag mir nach einem Monat, was du von Bamba und so hältst.
Gut, dann werden wir das tun und lassen den Bandwagon hiermit an und schauen mal, wo er uns innerhalb eines Monats hinführt, und schauen jetzt mal, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist, was uns gut gefallen hat, was uns so semi-gut gefallen hat, was uns gar nicht gefallen hat. Und weil man prinzipiell immer eher mit den positiven Sachen starten sollte, fangen wir jetzt mit Dingen an, die uns während der ersten fast zwei Saisonwochen mittlerweile besonders große Freude bereitet haben. Und ja, ganz oben stehen schon ein bisschen die Raptors, oder?
Ja, also für mich die Raptors und die Bucks ziemlich im Gleichschritt, würde ich sogar sagen. Also nicht zuletzt deshalb, weil das die einzigen ungeschlagenen Teams sind bisher. Da haben wir uns übrigens jetzt viel Gedanken gemacht und einfach mal die beiden Teams genommen. Nee, aber also gerade, wollen wir mit den Raptors oder mit den Bucks anfangen?
Fangen wir mit den Raptors an.
Okay. Was, glaube ich, jeden am Anfang am meisten natürlich interessiert hat, war jetzt, wie Kawhi aussieht natürlich. Und er sieht, also ist jetzt für mich noch nicht auf dem Niveau von 16-17, bevor er sich da verletzt hat gegen die Warriors, aber er kommt schon langsam in die Richtung und ist also sowohl hinten als auch vorne einfach schon echt wieder eine richtige Waffe. Also sein No-Look-Stil, den er vor ein paar Tagen hatte, fand ich relativ beeindruckend. Und was halt dazu irgendwie noch ein bisschen beeindruckender sogar war, dass wenn er den Pass nicht abgefangen hätte, Lowry stand schon bereit und hätte ihn sonst auch abgefangen. Also die Raptors gefallen mir gerade defensiv richtig, richtig gut. Da sind, also wir hatten ja irgendwie über den Sommer einige Male auch darüber gesprochen, dass wenn sie alle fit sind, dass sie halt einfach eine krasse Vielseitigkeit und Variabilität gerade auf dem Flügel haben. Da sind extrem viele gute Verteidiger. Dass Ibaka jetzt auf der 5 spielt, fast hundertprozentig, hat ihn so ein bisschen in den Jungbrunnen geworfen, sage ich mal. Er ist ja eigentlich offiziell noch nicht so alt, aber die letzten Jahre waren ja eher, ging es ja eher bergab. Und jetzt aktuell scheint ihm diese Rolle richtig gut zu liegen. Lowry spielt bisher richtig gut. Danny Green spielt besser als zuletzt bei den Spurs, meiner Meinung nach. Siakam gefällt mir richtig gut. Anunoby gefällt mir gut. Also dieses Team hat einfach extrem viele Waffen, sowohl defensiv als auch offensiv. Und also dieses Konzept gefällt mir schon sehr gut. Und wenn man bedenkt, dass Kawhi meiner Meinung nach absolut noch nicht bei 100% ist, ist das schon relativ furchteinflößend. Also es ist schon ein Team, was glaube ich schon extrem viel reißen könnte, auch schon diese Saison.
Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Also ich finde es auch beeindruckend bis jetzt. Also gerade auch, wie du sagst, diese Defense, diese Abstimmung und die Kommunikation, also jeder redet irgendwie und die Rotation. Also das funktioniert schon extrem gut alles. Und da bin ich jetzt kurz bei meinem ersten Timeout, also gleich bei meinem ersten Timeout, weil du merkst einfach, finde ich, bei den Raptors, dass also fast jeder, der da auf dem Parkett steht, also sei es jetzt Lowry, Green, Kawhi ja sowieso, aber auch Siakam, Anunoby, dass sie alle defensive Instinkte haben. Und man redet ja immer so von der Defense als ein Punkt des Einsatzes, aber ich finde, wenn man den Raptors zusieht, siehst du, dass Instinkte definitiv sehr, sehr weiterhelfen. Und jetzt kommt das Timeout. Du siehst nämlich jetzt zum Beispiel, wenn du es dann mit den Bulls vergleichst, wo wir dann immer sagen...
Moment, 30 Sekunden oder 2 Minuten Timeout?
30 Sekunden.
Okay. Läuft ab jetzt.
Ab jetzt. Da siehst du nämlich, man sagt ja bei Levine zu faul und so, da gab es auch die ein oder andere Szene, ich glaube, was war das? Ich glaube, es war in Charlotte oder so, wo er komplett irgendwie verloren war, dass es am Einsatz liegt. Aber ich glaube einfach, dass so Spieler wie Parker und Levine, und bei Parker siehst du es auch, hast gegen Detroit gesehen, beim Game-Winner von Ish Smith, da fehlen die Instinkte. Also das geht gar nicht darum, die haben jetzt keinen Bock, sondern ich meine, das war diese eine Possession, die über das Spiel entschieden hat. Aber sie wissen nicht genau, was sie machen sollen. Und, ich bin fertig, bei den Raptors, das ist der Unterschied, in meinen Augen. Also man kann es nicht immer so pauschalisieren, so, okay, Defense, muss hier nur ein bisschen reinhängen und dann läuft die Geschichte schon, sondern wenn du halt, du musst halt, als Team muss das funktionieren. Und bei den Raptors, finde ich, funktioniert es extrem gut bis jetzt. Also da ist wirklich, da greifen die Rädchen schon sehr gut ineinander und das finde ich, da sich auch so wirklich Hut ab an Nick Nurse, der als neuer Head Coach ist irgendwie auch mit einem, also klar, das Team ist irgendwie im Kern zusammengeblieben, aber hat ja schon sehr, sehr wichtige neue Teile dazu bekommen. Und dass das jetzt schon so gut funktioniert, auch was die Kommunikation angeht, so gut funktioniert, finde ich schon beeindruckend. Und ja, wo du jetzt noch ganz kurz, weil du ja Kawhi auch angesprochen hast, also noch nicht der alte ist. Also
achso, ich dachte, jetzt kommt die zweite Timeout.
Nein. Die kommt. Die muss sich, man muss ja, die schönen Dinge muss man ja auf den ganzen Podcast verteilen. Das kannst du ja nicht alles gleich am Anfang aufbrauchen. Kawhi nochmal, weil, also du sagst ja, er ist noch nicht der alte, finde ich auch. Also gerade so athletisch, finde ich, merkt man so, dieser Hop ist noch nicht so richtig da. Die Zündung sozusagen ist
ja,
noch
genau.
Nicht so richtig da.
Da sieht man es am besten.
Da finde ich aber, er hat sich dann schon irgendwie auch ein schönes Old Man's Game angeeignet. Also mit Tempowechseln und Fakes und sein, wenn er irgendwie links im Low-Post Kiste raus und dann aufpostet und dann den Fadeaway, also die Mitte zieht und dann den Fadeaway meistens trifft oder schwer zu verteidigen ist und einfach so diese Finesse, die er im Spiel hat, die finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und wenn dann die Athletik noch irgendwann zurückkommt, dann bist du natürlich an einem Punkt, wo der Kollege auch relativ schwierig einzubremsen sein wird. Also er ist es jetzt schon, aber da finde ich, ich hatte es gar nicht mehr so in Erinnerung, dass da so viel Finesse im Spiel ist. Habe ich da irgendwie falsche Erinnerung, oder?
Also am Ende bei den Spurs hat er schon diese, also dass er sich halt quasi isoliert hat und dass er in den Post gegangen ist, hat er schon relativ viel eingestreut, aber ich glaube, er macht jetzt momentan noch ein bisschen konsequenter, also weil es halt momentan auch seine größte Waffe ist, dass er halt einfach, er ist halt auch echt ein sehr, sehr kräftiger Typ mittlerweile. Ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber er ist gefühlt von den Spielern, also gerade von den Wings, die ich jetzt so ein paar Mal gesehen habe, schon mit am häufigsten jemand, der halt in den Post geht und irgendwie da seinen Vorteil ausspielt. Und er ist halt da, glaube ich, auch als Passer tatsächlich nochmal ein bisschen besser geworden. Und ich habe das Gefühl, dass das Spielverständnis vielleicht über diese lange Pause, die er hatte, vielleicht sogar eher noch ein bisschen gewachsen ist. Also ich finde, es hat alles Sinn und Verstand, was er da macht. Und ich glaube, in der Hinsicht wird er auch immer noch besser.
Was ich halt auch irgendwie bei den Raptors beeindruckend finde dazu, also neben Kawhi, ist einfach, dass die Formationen schon irgendwie und die Varianten schon so gut ineinander greifen. Also auch so mit Ibaka zum Beispiel auf der 5 und dann kommt dann immer Valančiūnas rein und du hast dann da wieder eine neue Komponente und die einzelnen Lineups, also dass da irgendwie so, also ich hätte gedacht, dass die Raptors länger brauchen, verglichen mit den Celtics zum Beispiel, zu denen wir ja noch kommen werden, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass es eher umgekehrt laufen müsste und jetzt haben wir die Raptors, die irgendwie bei denen ja schon so viel funktioniert, hatte ich so nicht erwartet eigentlich.
Ja, denke ich mir auch, also Toronto ist von den richtigen Top-Teams im Osten, jetzt mal abgesehen dann vielleicht von Milwaukee, das, was schon am meisten weiß, wie es spielen will und also wie die Identität aussehen soll. Und das ist, also wie gesagt, es sind zwar einige neue Leute da, aber an sich ist ja relativ viel Kontinuität. Ist trotzdem schon relativ beeindruckend, weil ja einige Leute dann auch in neuen Rollen sind.
Ich finde auch Siakam zum Beispiel, finde ich, versucht mehr, ja. also auch so selber zu attackieren.
Der wird auch halt immer besser.
Und weiß ich auch so in der Defense, dieses Help and Recover, also weißt du, so kurz kommt die Hilfe und trotzdem ist der eigene Gegenspieler, bleibt da nicht zu lang offen. Also da ist irgendwie, das sieht echt sehr, sehr beeindruckend aus, finde ich. Und finde auch, mir gefällt Nick Nurse auch ganz gut an der Seitenlinie. Also mit Coach mit ziemlich viel Einsatz, finde ich.
Aber wenn er die Brille nicht auf hat, sieht er ein bisschen aus, ein kleines bisschen creepy aus. An irgendwen erinnert er mich und ich kann es nicht so richtig zuordnen, wo das herkommt. Und das macht mich wahnsinnig.
Er triggert irgendwas bei dir.
Ja, genau.
Wir gehen der Sache nach und werden es im Laufe der Saison, werden wir es irgendwann ermitteln.
Ja, ich meine, vielleicht ist ja auch jemand, der zuhört, kann, also weiß, was ich meine, vielleicht. Wir freuen uns über alle Vorschläge.
Unsere Leitungen sind ab jetzt geöffnet.
Ja.
wenn wir aber schon, also ich bin gespannt, ob sie es wirklich so durchhalten. Muss, also, aber ich sehe jetzt, stand jetzt keinen Grund, wenn jetzt nicht irgendwelche Verletzungen dazwischen kommen, dass sie es nicht durchhalten, weil einfach ich sehe die Qualität jetzt noch klarer, als ich sie in der Offseason gesehen habe. Auch ich habe ja mal gesagt, hinter Kawhi möchte ich erstmal abwarten, wie er sich nach der langen Pause, wie er da reinkommt. Scheint gut reinzukommen oder kommt gut rein. Und ja, ich sehe die Raptors schon als guten Anwärter für die Finals. Die Bucks, sind sie es auch? Sind sie schon so weit unter Budenhauser?
Das ist mir alles noch zu früh. Also
komm schon, wir haben schon 6 Spiele. Wir müssen eigentlich jetzt, die Saison ist gelaufen quasi.
An sich ist alles schon durch, ne?
Du hast
recht.
Ja.
Ich hoffe, die Rockets freuen sich über den Nummer 1 Pick, den sie dann bekommen.
Ihre
verheerende Bilanz.
Ja, sind nämlich einfach schlecht, die Rockets.
Ja.
Nee, egal. Nee, aber oder wie siehst du die Bucks? Also die Entwicklung. Also wir haben ja viel drüber geredet mit Budenhauser, dass da mehr Bewegung in die Offense kommen sollte.
Ich finde, es macht einfach unfassbar viel Spaß zu sehen, was aus so einem Team innerhalb kurzer Zeit werden kann, wenn es von oh, macht mal irgendwie zu jetzt wissen wir, wie wir spielen wollen geht. Also wenn es eine Philosophie hat, die eingeimpft bekommt und die auch verinnerlicht. Also dass man halt sagt, okay, ab jetzt besetzen wir in jedem Angriff nach Möglichkeit beide Ecken, laufen da, stellen uns da abseits des Balls gegenseitig ein paar Blöcke, damit wir da freie Würfe bekommen. In der Mitte lassen wir Giannis Platz. Die nehmen momentan halt fast genau 40 Dreier pro Spiel, was exzessiv ist, aber andererseits halt irgendwie fast schon, es ist halt einfach modern, sagen wir mal. Also sie sind damit, glaube ich, auf Platz 3 hinter Houston und Dallas. Es wird viel geschossen und es sind halt auch im Gegensatz zu den letzten Jahren dann vernünftige Schützen. Also ich finde es halt krass, wie Brook Lopez mittlerweile ein 2,20 Meter großer JJ Redick ist. Also der natürlich nicht so viel läuft, aber der halt dann in der Ecke steht und also der nimmt mittlerweile 9 Würfe pro Spiel und 6,5 davon sind halt Dreier. Also in erster Linie ist er halt einfach wirklich ein Floor-Spacer. Also so eine klare Rollenverteilung allein schon, das hat den Bucks halt in den letzten Jahren total gefehlt. Und ich finde, jetzt hat es einfach alles Sinn und Verstand, was sie machen. Also sowohl, also defensiv sind sie bisher ja auch richtig stark. Giannis macht sowieso sein Ding. Also um den musste man sich ja sowieso auch vorher schon keine Sorgen machen, aber der hat, glaube ich, auch noch mal wesentlich mehr Spaß, jetzt wo er halt einfach Platz hat. Also es ist ja noch unmöglicher, den zu verteidigen, wenn halt um ihn herum nicht 4 Leute die Zone verstopfen, sondern halt ausgeholfen werden muss. Und er mittlerweile auch, also ich finde, er hat immer noch ein kleines bisschen Luft nach oben, was jetzt irgendwie Playmaking angeht, aber er wird halt immer besser und er hat halt den Vorteil, dass er 4 Meter größer ist als alle anderen, immer über seine Gegenspieler rüber gucken kann und halt die Pässe dann vernünftig zu den Schützen in der Ecke spielen kann. Und das setzen die Bucks halt bisher einfach richtig geil um und es macht echt Spaß zuzuschauen. Also muss natürlich auch sagen, sie sind halt auch on fire. Also Chris Middleton zum Beispiel schießt momentan fast 60% seiner Dreier, trifft er. Und also da sind natürlich so Sachen, die werden jetzt nicht ewig Bestand haben. Das ist genau wie mit Kyle Lowry bei den Raptors, der auch in den ersten Spielen einfach nicht daneben werfen konnte. Das sind natürlich Sachen, die sich normalisieren, aber wie die Bucks momentan spielen, also allein schon, dass sie jetzt wissen, was sie tun wollen, was sie erreichen wollen und wie sie da hinkommen, das ist halt so ein riesiger Schritt nach vorne. Und also im Prinzip war das ja genau das, worauf wir gehofft hatten in Milwaukee. Und genau. Dass es so schnell, so gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es macht definitiv Spaß.
Ja, es wirkt fast so ein bisschen, als hätten die Spieler darauf gewartet, dass endlich mal einer kommt und ihnen sagt, was sie genau wann tun sollen und ihnen irgendwie so endlich so dieses Konzept vorgibt, dem sie dann irgendwie folgen können, von dem sie dann auch irgendwie alle profitieren können.
Ja.
Und ja, also ich glaube auch zum Beispiel, dass das, also wie du sagst, also dass Middleton seine 60% seiner Dreier trifft, wird wahrscheinlich nicht so weitergehen, aber so, dass dieses Team als Ganzes einem Konzept nachgeht, das den einzelnen Spielern entgegenkommt, ich glaube, das wird, also da sehe ich die Chancen relativ gut, dass das Bestand haben wird. Also vielleicht stellen die Teams sich dann irgendwann besser drauf ein, aber ich meine, es ist dann, wie du sagst, schwer, sich auf einen 2,20 Meter großen Dreierschützen aus der Ecke irgendwie einzustellen, weil du musst ihn, er steht halt da und er wird über dich drüber werfen können, wenn es halt ist. Und was machst du da draus? Da finde ich auch ganz interessant, hat Sepp Dumitru hat das irgendwie getwittert auch, dass Lopez Giannis wahnsinnig hilft beim Rebounding. Also einfach dadurch, dass er gut ausboxt und somit Platz schafft für Giannis für einen Rebound. Also Lopez ist ja jetzt kein wahnsinnig guter Rebounder selber, aber er blockt gut aus, hat Sepp gemeint. Und klar, und dann kannst du natürlich danach wieder, wenn Giannis den Rebound abgreift, dann ist er natürlich auch 0,5 Sekunden später, kann er auch schon wieder stopfen auf der anderen Seite mit anderthalb Schritten. Und das ist natürlich auch wie so eine kleine Komponente, die dann vielleicht irgendwie verloren geht oder die auf die man vielleicht gar nicht unbedingt kommt. Aber da ist halt, ja, da funktioniert schon viel. Und ich glaube, Middleton profitiert auch sehr, sehr gut durch die ganze Geschichte. Also, dass er jetzt so ein bisschen von alleine gelassen wird, weil ein guter Schütze war er ja schon immer. Aber irgendwie war das immer alles so ein bisschen ohne Plan.
Ja, der Maximalvertrag ist auf dem Horizont für Middleton.
Ja.
Also wenn er dieses, also ansatzweise diese Leistungen bestätigen kann über die Saison, und davon gehe ich aus, also vielleicht nicht die Dreierquote, aber grundsätzlich, dass er halt diese Qualität so bringt, dann muss Milwaukee den halt auch einfach halten. Also weil er auch super als Co-Star jetzt neben Giannis passt vom Spiel.
Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja, das ergänzt sich eigentlich fast optimal, zumal sie jetzt wirklich versuchen, halt permanent Schützen um Giannis rumzuhaben, also auch mit Dante DiVincenzo, der eigentlich ganz gut reingekommen ist.
Also gefällt mir wunderbar. Also ich meine, habe ich ja vorher schon gesagt, dass das der beste Spieler der Welt ist, und also es ist, ich fühle mich bestätigt. Also das ist auch was, was Budenholzer halt über den gesagt hat, dass das, obwohl das ein Rookie ist, der halt sofort irgendwie verinnerlicht hat, was er zu tun hat und das halt umsetzt. Also das ist ja auch einer, der ein bisschen länger am College war und da in Villanova auch jetzt zuletzt die zweite, ich glaube, er war bei beiden dabei, die zweite Meisterschaft geholt hat, und der halt irgendwie so einigermaßen erwachsen ist, und der passt da halt, also der lässt sich da halt wunderbar einbinden und spielt dann direkt halt eine vernünftige Rolle. Das sind halt so Sachen, die kommen dann halt auch alle irgendwie sehr positiv zusammen aktuell.
Auch du siehst zum Beispiel auch, was den Plan angeht, irgendwie, wenn Giannis aufpostet, dann ist in wichtigen Passing Lanes ist da schon irgendwie ein Dreierschütze postiert außen an der Dreierlinie. Und Giannis hat ja auch selber irgendwie gesagt, nach seinem Triple-Double, dass er halt permanent weiß, wo seine Mitspieler sind. Und er hat ja diesen komischen Pass da gespielt, irgendwie, weiß ich nicht, so über die Schulter zu Tony Snell, glaube ich, war es in der Ecke, bin gar nicht mehr sicher, wer es war. Aber halt auch einfach so, also er wusste, dass er da steht. Und genau das ist halt so dieses Ding, was immer gefehlt hat. Und es funktioniert echt sehr, sehr gut und es macht Spaß, dem Ganzen zuzuschauen. Was auch Spaß macht, um mal wieder einen Sensationsübergang hinzubringen. Oder wolltest du noch irgendwas zu den Bucks sagen? Ich würde dich natürlich nicht.
Also ja, nee, also nur weil du das ursprünglich gefragt hattest, noch mit, ob das vielleicht auch ein Finals-Team ist. Also. Potenzial dafür grundsätzlich sehe ich, aber was man trotzdem auch irgendwie noch so als kleine Prise Salz hinzufügen sollte, so das Startprogramm war jetzt nicht unbedingt heftig, ja, was sie hatten. Also es ist trotzdem beeindruckend, was sie bisher gespielt haben. Soll man auch überhaupt nicht kleinreden oder irgendwas, aber warten wir es mal ab, ob sie es bestätigen können. Die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall extrem positiv.
Ja, die Bulls hatten sie halt noch nicht.
Eben.
Glaube ich. Kein Timeout übrigens an dieser Stelle. Weil jetzt...
Ich sehe gerade nur, dass die nächsten beiden Spiele gegen Toronto und Boston sind. Vielleicht wissen wir dann ein kleines bisschen mehr schon.
Dann könnten wir ein kleines bisschen mehr wissen. Stimmt. Aber schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz die Rookies an. Die machen nämlich auch durchaus Spaß. Also Ayton dominiert hin und wieder in der Zone oder gar nicht so unregelmäßig. Trae Young haut Spiele raus, wie sie kaum einer rauskommen. Was war es nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Seine 35 Punkte plus so und so viel Assists.
35 und 11, glaube ich, ne?
Ja, genau, irgendwie so.
Gegen Cleveland halt.
Boah. Gegen Cleveland war es, ja gut.
Ich meine, das ist der Champion des Ostens.
Ja, eben. Da musst du erstmal mit so viel Selbstvertrauen rangehen an die Sache. Und Luka Doncic, der irgendwie, ich habe es ja vorher gesagt, mit 19 auch schon ein Old Man's Game hat, der unfassbar viele Fakes auspackt, auch gegen die Bulls einen sehr geilen Fake ausgepackt hat gegen Justin Holiday und Robin Lopez, wo beide nicht genau wussten, wo der Ball ist hinterher. Man stritt, ob es Travel gewesen sein sollte. Also er hat irgendwie seinen Pivot-Fuß leicht bewegt, aber es war auch zu schön, um es abzupfeifen am Ende, würde ich sagen. Aber ich finde, warum ich es eigentlich auch ansprechen wollte, ist, gab es diesen Tweet, ich glaube von Mark Stein oder sowas, hast du ja auch gesagt, wo er sagt, vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, sollten wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass sowohl Trae Young als auch Luka Doncic sehr, sehr gute NBA-Spieler sein können. Und das finde ich eigentlich ganz schön, einmal zu sagen, immer dieses, den einen stark reden, indem man den anderen schwach redet, ist eigentlich, warum? Ist doch einfach mal schön, beiden zuzuschauen oder allen zuzuschauen, also allen Rookies, die irgendwie performen.
Ja, gerade bei so jungen Spielern verstehe ich auch häufig nicht, warum man den einen verteufeln muss. Irgendwie, ja, gehört halt irgendwie dazu. Also wenn man sich als Die-Hard-Fan definiert, dann muss man natürlich dafür klare Verhältnisse sorgen. Nee, keine Ahnung. Also ich finde auch zum Beispiel, ich habe ja auch beispielsweise gesagt, dass ich jetzt Bagley an 2 eher nicht genommen hätte, aber er macht trotzdem bisher als Bankspieler bei den Kings ja einen guten Job. Das sollte, finde ich, grundsätzlich irgendwie gelten. Je mehr gute Spieler in der Liga, desto besser. Von daher ist auch wunderbar. Fall. Jaren Jackson gefällt mir auch richtig gut.
Macht auch einen guten Job, genau. Also ja, eben, man sollte sich aber freuen, wenn gute junge Spieler reinkommen und nicht darauf warten, dass endlich einer versagt, dass wir endlich wieder von einem Bast reden können.
Und dabei konnte Moritz Wagner noch gar nicht sein Debüt geben.
Eben. Erstmal G-League jetzt, ne?
Ja.
Um nach der Verletzung wieder ranzukommen und dann mal sehen. Könnte aber schon sein, dass er irgendwann seine Chance erhält bei den unfassbar gut schießenden Lakers.
Möglich.
Ja, aber auf jeden Fall, also mir macht's, also gerade Doncic, also macht mir, ich war mir auch nicht sicher, was die Athletik jetzt ausmacht, aber er kriegt es echt gut hin. Also Basketball-IQ ist halt doch irgendwie durch gar nichts zu ersetzen.
Ja, ich meine, vielleicht ist das auch so ein Thema Athletik, also dass man einfach auf sehr verschiedene Arten definieren kann. Also es gibt einfach, ich meine, Doncic hat nicht den allerschnellsten ersten Schritt, dafür hat er halt ist halt kräftig und hat sozusagen einen guten letzten Schritt. Also ich habe das Gefühl, dass er immer in der Lage ist, sich halt irgendwie Separation zu verschaffen. Und das ist halt einfach extrem wichtig, gerade wenn du einen guten Wurf hast und auch wenn du Floater loswerden willst oder solche Geschichten. Auch bei Curry wird ja so oft gesagt, dass das kein guter Athlet ist. Er ist halt in Sachen Hand-Auge-Koordination wahrscheinlich einer der drei besten Athleten der Welt oder der Beste. Da gibt es einfach ganz verschiedene Formen. Und ich finde, muss ich auch dazu sagen, dass ich da bei Doncic, ich meine, vielleicht verfällt man da auch einfach ein bisschen zu oft in Klischees, dass man halt sagt, ja, okay, der ist dann ja nicht so schnell und keine Ahnung, ist nicht der beste Athlet. Aber ich meine, wenn sich das irgendwann richtig negativ bemerkbar machen könnte, dass er halt nicht der Allerschnellste ist, dann in der Defense, aber auch da habe ich jetzt bisher nicht den Eindruck, dass er individuell da meistens total schlecht wäre. Also absolut nicht. Die Mavs sind natürlich als Team bisher katastrophal in der Defense, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließlich an Luka Doncic festmachen, sondern eher auch noch an ein paar anderen Leuten, die da rumlaufen. Also die ersten Eindrücke sind halt wunderbar. Und wie gesagt, ich glaube, wahrscheinlich tun wir ihm einfach ein bisschen Unrecht, wenn wir sagen, dass er nicht so athletisch ist. Also ich glaube, er ist nicht der, vielleicht nicht der klassische Basketball-Athlet.
Nicht der Prototyp.
Ja, genau. Das ist nicht so der Prototyp, aber hat halt irgendwie so eine relativ einzigartige Form von Athletik.
Ja, so kann man es vielleicht echt ganz gut ausdrücken. Und dann, also er findet sich auf jeden Fall gut zurecht. Und da freue ich mich persönlich sehr drüber. Übrigens, weil du ihn kurz angesprochen hast, Steph Curry, ich finde immer, erst wenn Steph Curry mal wieder so ein Spiel hat, wie sein 51-Punkte-Spiel, dann weiß man, wie sehr man es eigentlich vermisst, wenn er es nicht hat, weil es ist schon irgendwie geil.
Es ist auch nicht wirklich vergleichbar mit irgendwas anderem in der Liga,
ne? Nee. Also es ist dann einfach so, du guckst dann und, also ich finde, ich meine, manche legen sie mir als Arroganz aus, aber ich finde trotzdem, es ist so für mich so die ungezügelte Spielfreude.
Ja, und also natürlich also ist so, auch eine gewisse Arroganz dabei, aber
die gehört sich auch dann dazu. Selber so ein bisschen dran auf, um es blöd zu sagen, aber ich finde irgendwie, gut, das ist meine persönliche Meinung oder mein persönlicher Eindruck, ich mag es ganz gern, also ich finde es gut, dass er so reagiert. Ich finde, er verhöhnt den Gegner damit nicht, in meinen Augen zumindest. Also aber ich finde das
ich finde ein bisschen schon, aber ich finde, so er hat auch ein gutes Recht dazu. Also er soll ruhig den Gegner dann auch ein bisschen verhöhnen. Es ist ja nicht so, dass er das ist jetzt plump. Gemein, aber es ist ja nicht so, dass er irgendwie wie John Wall irgendwie schon. Auf den Scorer-Stable springt während dem Regular-Season-Spiel und alles entschieden ist. So, Curry hat ja halt einfach schon ziemlich viel gewonnen, wird trotzdem noch regelmäßig irgendwie in Frage gestellt, hat 2 MVPs zu Hause, hat 3 Meisterschaften zu Hause. Ich finde es vollkommen okay, dass der es raushängen lässt, also auf seine Art und Weise.
Ja.
Ich meine, so ziemlich jeder richtig große Spieler, den es jemals gab in der NBA, ist auf seine Art und Weise arrogant und das gehört irgendwie auch dazu. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass dieses Jahr vielleicht doch nicht so viel Schlaf wandeln wie letzte Saison bei den Warriors.
Ja.
Also allein schon, weil es so wirkt, dass sowohl Curry als auch Durant so ein bisschen Bock hätten, nochmal einen MVP-Titel zu gewinnen.
Stimmt, Curry hat nochmal jetzt, also die 2 Jahre Durant-Schonzeit so ein bisschen für beendet erklärt, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Und übernimmt selber wieder so ein bisschen mehr.
Ist wieder ein bisschen aggressiver, ja. Aber ja, apropos aggressiv, das müssen wir noch ganz kurz feiern, dass Boogie mittlerweile Technicals kassiert, ohne zu spielen, das ist schon richtig geil. Ja,
irgendwo sitzt Rasheed Wallace und grinst übers ganze Gesicht.
Ja. Schreit Ball und Lei in seinen Kissen.
Genau. Boogie ist halt Boogie, ne?
Ja, aber ganz kurz, wenn wir jetzt schon das erste Mal seit Monaten Warriors Talk machen und hoffentlich auch das letzte Mal für ein paar Monate. Machst du dir Sorgen um Clay?
Jein, eigentlich nicht. Eigentlich, ich habe letztens auch irgendwo in einem anderen Podcast gehört, irgendwann kommt jetzt wahrscheinlich demnächst dann das 30-Punkte-Viertel wieder. Aber was trifft er momentan? Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber
es sind 20%
von draußen.
Trifft er momentan.
Ich glaube halt, ich mache mir insofern keine Sorgen, als dass ein so guter Shooter einfach mal, also er verlernt Werfen nicht. Und ich glaube einfach, es gibt diesen Shooting-Slump, den gibt's halt einfach, dass einfach dieser Wurf nicht fällt. Und je länger der Wurf nicht fällt, desto problematischer ist es für einen gewissen Zeitraum. Aber irgendwann kommt auch wieder der Punkt, an dem der Wurf wieder fällt. Und ich glaube, der wird bei Clay früher oder später kommen. Aber der Start ist natürlich verheerend. Zumal sie ihn ja auch am Anfang so ein bisschen mehr als irgendwie Creator irgendwie einsetzen wollten für die Second Unit, aber das ging dann relativ schnell.
Nee, da ist er auch nicht richtig aufgehoben in der Rolle. Also, aber ich finde es am besten, wenn er nicht drillen muss.
Aber ich finde es auch, was ich wieder gut finde an Clay, also er hat sein Contract hier, ist ja Free Agent im Sommer und was macht Clay? Legt erstmal den beschissensten Saisonstart der letzten Jahre hin, für sich persönlich. Wo andere im Contract hier halt Vollgas geben, trifft Clay erstmal gar nichts.
Macht halt sein eigenes Ding. Aber bei mir ist es so.
Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich will er die Konkurrenz ein bisschen abschrecken, dass die Warriors nicht so viel zahlen müssen, dass sie das Team zusammenhalten können.
Wahrscheinlich.
Das könnte ein bisschen weiter geholt sein jetzt, aber.
Ja. Nee, aber grundsätzlich bin ich deiner Meinung. Also bei Clay ist es irgendwie so, um den würde ich mir nicht mal Sorgen machen, wenn er eine Woche vermisst gemeldet wird. Weil wenn er dann letztendlich, der käme dann irgendwie, ja, ich war eine Weile auf einer Yacht, hab ein bisschen Party gemacht und dann lässt er sich einwechseln und schießt halt, macht sein 30-Punkte-Viertel oder was auch immer. Also.
Genau.
Bei Clay, nee. Also ich glaube, der ist auch einfach zu, von der Mentalität her, an sich zu gefestigt, weil zu, ja, ich glaube, der hat seine Prioritäten schon relativ klar im Kopf. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass der irgendwie da noch sehr lange drin sein wird, sondern dass wahrscheinlich bald so eine Explosion dann kommt und dass er dann einfach wieder ganz normal ist.
Denke ich auch. Apropos Sorgen machen, wie der Übergang ist echt sensationell. Wenn ich das nicht immer sagen würde, wäre der Übergang noch besser.
Meinst du?
Aber
ich glaube, das gehört mittlerweile so ein bisschen dazu.
Ja, das kann auch sein, kann auch sein. Aber das ist echt, apropos Sorgen machen, wie siehst du das als Celtics-Fan mit Kyrie? Machst du dir Sorgen?
Nö, also wenn, dann mache ich mir grundsätzlich ein bisschen darum Sorgen, dass die Celtics so darauf bedacht sind, dass sie sich nicht gegenseitig auf die Füße treten, dass sie sich dabei gegenseitig total auf die Füße treten. Dass sie echt noch keinen Plan haben, teilweise, wie sie zusammenspielen wollen. Also was Kyrie individuell angeht, ist es allerdings eher so, der ist, wenn wir von Kawhi als noch nicht ganz fit sprechen, ich glaube, Kyrie ist noch ein ganzes Stück weiter davon entfernt, richtig fit zu sein. Also bei dem sehe ich, der hat teilweise zwar seine Moves, aber gerade auch wenn er zum Korb geht und seine komischen Layups, man sieht da schon relativ viele Bewegungen, wo er aktiv versucht, Kontakt aus dem Weg zu gehen. Und also natürlich hat er einen Touch, um trotzdem relativ viele von diesen Layups dann zu treffen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der halt seinem Körper aktuell komplett vertraut. Und dadurch siehst du dann halt teilweise auch ein bisschen, ja, konfuses Spiel, weil teilweise hat man dann das Gefühl, dass er so Stretches hat, wo er es dann erzwingen will. Und dann klappt es irgendwie nicht und dann versucht wieder jemand anders zu übernehmen. Und also die Celtics spielen offensiv momentan einfach teilweise echt schwer anzuschauen im Basketball, weil die haben einfach noch keinen, ja, noch keinen Groove. Und ich glaube, sie haben auch noch nicht die, also wenn wir das bei Milwaukee und Toronto loben, dass sie eine Identität vorne klar verfolgen, die hat halt Boston bisher irgendwie noch nicht. Was ich einerseits ein bisschen bedenklich finde, weil sie halt so Training Camps zusammen hatten und die ganze Zeit darüber getönt hatten, wie krass ihre Trainingseinheiten sind und so der ganze Kram. Andererseits ist es aber auch irgendwie normal. Also ich meine, bei Hayward siehst du, dass der halt noch meiner Meinung nach nicht Wochen, sondern eher Monate davon entfernt ist, irgendwie wieder der Spieler zu sein, der er mal war.
Hat auch noch Angst vor Kontakt,
extrem,
oder? Merkst du auch noch so ein
extrem
bisschen?
Also die Art und Weise, wie der zum Korb geht, das war ja in Utah gerade in den letzten Jahren schon jemand, der auch ziemlich physisch gespielt hat. Und das siehst du halt momentan gar nicht. Der hat dann auch mal kurze Phasen, in denen so ein bisschen was durchschimmert. Und ich denke auch, dass das halt mit der Zeit dann irgendwann gehen wird. Aber es braucht auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Ich hätte es jetzt nicht erwartet, dass bisher der beste Offensivspieler eindeutig Jason Tatum sein würde. Aber andererseits ist derjenige mit dem höchsten Ceiling. Von daher, warum nicht?
Auf jeden Fall.
Bei den Celtics ist es halt trotzdem so, dass die Defense halt trotzdem direkt schon elitär ist. Und von daher mache ich mir nicht zu große Sorgen. Die Offense wird halt ein bisschen Zeit brauchen. Aber solange die Defense halt auf so einem Niveau ist, muss man sich noch nicht irgendwie Gedanken machen, dass irgendwie die jetzt eine enttäuschende Saison spielen, weil das ist erstmal immer schon so eine Baseline, die einem da irgendwie eine sehr gute Ausgangslage verschafft, zumal in so einer Saison wie jetzt, wo bisher fast niemand verteidigt. Da kann man sich schon ganz gut abheben.
Kommen wir später nochmal ganz kurz dazu. Ich finde auch, da ist man irgendwie dann, die Celtics hatte ich immer so einen Eindruck über den Sommer, waren so ein bisschen das Team, bei dem jeder so ein bisschen drauf wartet, dass es nicht so gut funktioniert. Also wie alle sind davon ausgegangen, so okay, Celtics jetzt, wenn Kyrie zurück ist, wenn Hayward zurück ist, mit Tatum, mit Brown, das wird richtig gut. Und jeder aber so ein bisschen sagt, ja, aber warte mal ab, vielleicht ist es gar nicht so. Und jetzt ist, ich bin auch überrascht. Also ich dachte eigentlich, dass die Rollen vertauscht werden zwischen Raptors und Celtics. Also dass es bei den Celtics einfach schneller funktioniert, weil man sich schon kennt. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt auch oft hört, ja, Kyrie hat ja eigentlich schon mit Tatum zusammengespielt, hat mit Brown zusammengespielt, hat einen Großteil der letzten Saison gemacht, aber er hat halt nicht mit dem jetzigen Jason Tatum zusammengespielt. Er hat nicht mit dem Jason Tatum zusammengespielt, der kurz vor den Finals stand, als essentieller Bestandteil der Offense. Ja. Er hat nicht mit dem Jalen Brown zusammengespielt, der kurz vor den Finals stand, als essentieller Bestandteil des gesamten Teams. Das heißt, da hat sich ja schon ein bisschen was verschoben in der Dynamik innerhalb des Teams und ich glaube, da muss Kyrie auch ein bisschen reinkommen. Und ich finde auch, wenn man ihn so sieht, merkt man, er ist so ein bisschen, ja, wie du auch sagst, manchmal will er es erzwingen und manchmal genau das Gegenteil. Also manchmal, er will es dann irgendwie ein bisschen orchestrieren und will nicht zu viel machen und spielt dann auch nicht sein Spiel, das er normalerweise spielen würde, wo er dann irgendwie lang den Ball hält und dann, weiß ich nicht, 4 Crossover und hinterm Rücken und dann der Spin-Move und dann irgendwie zum Korb zieht, sondern einfach er schaut, dass irgendwie alle glücklich sind und ich habe so das Gefühl, das macht jeder so ein bisschen. Und die Celtics haben einfach noch nicht so ein Gefühl dafür entwickelt, wie sie diese ganzen Waffen, die sie theoretisch haben, auch wirklich einsetzen.
Ja, und sie treffen teilweise auch wirklich konfuse Entscheidungen. Also da ist auch, muss ich sagen, da leidet Tatum auch darunter, dass er zu viel gehypt wurde und zu viel mit Kobe abgehangen hat über den Sommer. Aber wie viele beschissene Turnaround-Jumper aus der Mitteldistanz die Celtics momentan nehmen, das sind schon so Sachen, die mich dann ein bisschen aufregen beim Zuschauen, weil es halt einfach nicht sein müsste. Also ja. An sich hat dieses Team zu viele Waffen und eigentlich zu jedem Zeitpunkt zu viel Shooting auf dem Court, als dass man, als dass irgendwie eine komplette Possession damit enden müsste, dass die letzten 10 Sekunden einer sich isoliert mit dem Rücken zum Korb dribbelt und dann am Ende halt so einen beschissenen Turnaround nimmt. Also das brauche ich nicht, selbst wenn das individuelle Talent natürlich da ist, um diese Würfe zu treffen. Ja. Da muss halt einfach noch ein bisschen mehr Bewegung rein und ein bisschen mehr Struktur.
Ich finde auch die Offense an sich irgendwie ein bisschen, gerade wenn man es jetzt mit den Raptors vergleicht und auch mit den Bucks, wo auch abseits des Balls viel Bewegung ist, ist, finde ich, bei den Celtics teilweise noch ein bisschen statisch.
Absolut.
Also gerade abseits des Balls. Also dass sie, da wird sich dann, klar, wird es weit gemacht mit den Shootern an der Dreierlinie, aber es ist dann doch mehr Pick and Roll, Pick and Pop und oder halt Kyrie zum Beispiel zieht zum Korb, Drive and Kick und dann werden die Schützen gesucht, aber es ist weniger Fluss und weniger Bewegung in der gesamten Offense. Oder habe ich mich da getäuscht? Nee, sehe ich
ganz genauso. Und also man muss also auch dazu sagen, dass bisher wirklich viele nicht ihren Touch haben, also auch bei selbst bei offenen Dreiern. Also abgesehen jetzt von Marcus Morris, der komischerweise irgendwie derjenige ist, der die Umstellung mit großem Abstand am besten hinbekommt, hast du von allen wichtigen Spielern halt auch echt schon extrem viele offene Dreier daneben segeln sehen. Und also das sind auch halt alles Faktoren, die sich dann irgendwie mit der Zeit normalisieren, aber ja, das Wurfprofil ist noch nicht ideal und es muss auf jeden Fall da noch einiges austariert werden.
Also dazu noch ganz kurz, das finde ich eine ganz interessante Statistik, weil die Celtics nehmen 21% ihrer Dreier sind wide open, also heißt mit um die mehr sechs Füße viel Platz, also ungefähr 1,80 oder mehr. Sie treffen aber nur 38,6%, was extrem wenig ist eigentlich für einen offenen Wurf. Und da sieht man, also diese 21,6% Frequency ist Platz 6. Also das heißt, sie erspielen sich diese Würfe schon, nur treffen sie halt Stand jetzt nicht. Und da ist halt so, das ist halt, ich meine, es sind ja alles halbwegs fähige Schuhe.
Außer Marcus, also
es ist jetzt nicht so, dass wir da.
Außer aber alle Marcus anderen Mann, schon.
Ja. Ja, der nimmt den Dreier auch eher am Mann, Marcus Mann.
Komischerweise der Spieler, der am wenigsten zögert von der Dreierlinie.
Nee, aber das ist halt im Endeffekt dann auch vielleicht so eine Anomalie, so wie bei jetzt Chris Middleton, bei dem es halt nach oben ausschlägt, bei denen schlägt es halt so ein bisschen nach unten aus und das wird sich wahrscheinlich, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das im Laufe der Saison noch so ein bisschen angleicht und dann sieht das schon besser aus. Und ja, ich meine, ich hoffe schon, dass da ein bisschen mehr Fluss noch reinkommt in die Offense. Aber es ist halt, ich glaube auch, es ist halt, wir haben ja drüber geredet, das sind sehr, sehr intelligente Spieler alles. Aber es heißt ja auch, bei Rondo heißt ja oft, he's too smart for his own good. Und das ist vielleicht bei dem manchmal auch so, dass alle so, jeder ist so, weiß ich nicht, wie du hebst deinen großen Zeh ins kalte Wasser und du willst halt bloß nicht zu viel machen, bloß nicht irgendjemand auf die Füße treten oder so. Vielleicht ist es da einfach noch so, dass da noch der Groove irgendwie reinkommt.
Ja, ich glaube, sie sind auch einfach alle noch ein bisschen zu nett. Also wahrscheinlich ist es nicht, am Ende nicht zielführend, wenn aktuell sind es halt 6 Spieler, die 10 Würfe oder mehr pro Spiel nehmen. Tatum und Irving jeweils 14,5 Würfe pro Spiel. Und ich glaube, das ist halt, wahrscheinlich brauchen sie da irgendwann eine etwas klarere Hackordnung. Also, keine Ahnung, bei Horford, der wäre wahrscheinlich auch damit zufrieden, wenn er 2 Würfe pro Spiel nimmt und halt dafür dann sich mehr auf Defense und irgendwie Facilitating konzentriert. Und ja, da, ich glaube, irgendwann wird es da wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr intern auch geben, okay, ich übernehme das jetzt und das, also es wird dann vielleicht auch einfach sich ein bisschen organisch fügen. Also es gibt ja schon das Phänomen, dass es auch so ein bisschen zu viele Köche geben kann. Mhm. Ich glaube, dass die Celtics schon irgendwie das Personal dafür haben, dass das funktionieren kann, aber wahrscheinlich irgendwann ein bisschen genauere Ansagen da irgendwie gemacht werden müssen.
Denke ich auch, also das muss ich eingrooven und ich gehe auch davon aus, dass es irgendwann passieren wird. Ich meine, wie gesagt, solange sie gut verteidigen, und das tun sie ja wirklich, können sie sich auch durch diese Phase ganz gut durchretten, ohne da jetzt auf einmal nach unten durchgereicht zu werden. Gut, die Gefahr ist im Osten sowieso nur bedingt gegeben.
Ja, und ich meine, sie stehen ja bei 4-2. Und ich würde mal sagen, sie haben auch das Potenzial, mehr als die drittschlechteste Offense der Liga hinzulegen. Vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber es könnte noch was werden.
Das kann nur die Fanbrille sein, Ole. Also da, ja.
Tut mir leid, ich nehme gleich eine Auszeit.
Noch hast du keine. Meine nächste kommt demnächst. Ganz kurz, wenn wir mal so noch kurz zu den Lakers schauen, zu einem anderen großen Team.
Warum nicht?
Hat sich auch noch nicht so ganz eingegroovt. Nur ganz kurz.
Nö, die sind halt das Gegenteil. Die Offense ist einigermaßen high-powered, die Defense ist das absolute Gegenteil davon.
Abgesehen von Lonzo, der Jamal Murray regelmäßig steert und guten Ballpressure ausübt.
Ja. Nee, es ist halt ein komisches Team, ne? Also man hätte es ja kaum ahnen können bei der Zusammenstellung, aber ich finde, es gibt ein paar Sachen, die sie sehr gut machen. Also zum Beispiel, dass sie selbst, wenn sie kassiert haben, was sie ja relativ häufig tun, dass sie halt immer den Ball schnell machen, dass häufig halt im Backcourt gar nicht groß gedribbelt wird, sondern halt Einwurf geht auf Lonzo, der schmeißt ihn zur Mittellinie, wo halt LeBron schon unterwegs ist und der bedient dann den nächsten, weil sie halt im Fastbreak gut sind. Also das führt ja auch dazu, dass sie halt offensiv wirklich relativ ordentlich sind, obwohl sie im Halbfeld bisher halt große Probleme haben, weil sie halt kein Spacing haben. Ja, wer hätte das gedacht? Spacing ist halt heute doch relativ wichtig. Also wenn sie dann im Setplay sind, sieht es halt relativ häufig doch schon sehr, sehr chaotisch aus.
Wie macht sich Lonzo bis jetzt?
Immerhin hat er schon mal gezeigt, dass er, was ich glaube, abgesehen von Luke Walton und Rajon Rondo eigentlich vor der Saison auch schon die meisten Leute gesagt hätten, dass er halt unbedingt starten muss. Einfach weil es ein besserer Fit neben LeBron ist, weil es das Spiel schneller macht, weil es passt halt einfach viel, viel besser, als wenn Lonzo irgendwie von der Bank kommt. Das hat er auf jeden Fall schon mal gezeigt. Ich finde sein Wurf ist immer noch pottenhässlich, aber er trifft ihn bisher über 40%, was schon mal sehr positiv ist. Also es sind
und ist auch ein bisschen weniger hässlich.
Es ist ein bisschen weniger hässlich, aber es ist immer noch hässlich. Also ja, das muss man schon noch dazu sagen. Aber macht auf jeden Fall Fortschritte. Es sind immer noch relativ viele dieser Würfe ziemlich weit offen, weil er noch nicht unbedingt überall respektiert wird, was ja irgendwie auch logisch ist. Aber ich glaube, dass das mit der Zeit kommen kann. Und ja, also bei Ball mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Gerade er und Josh Hart funktionieren sehr gut. Josh Hart sowieso, also warum KCP starten muss, aber Josh Hart dann irgendwie nur dann irgendwie nachrücken kann, wenn Leute ausfallen, das checke ich halt nicht, weil das halt ein wesentlich dynamischerer Spieler ist und KCP hatte mal den Ruf, ein geiler 3-and-D-Spieler zu sein. Er ist momentan halt, also schon länger, weder ein richtig geiler Shooter noch ein richtig geiler Verteidiger. Momentan dazu irgendwie in einer Krise. Also hast teilweise auch das Gefühl, da ist irgendwie Selbstvertrauen und Plan irgendwie weg. Also wenn der spielt, häufig nimmst du ihn gar nicht wahr. Und wenn, dann irgendwie nur mit irgendwie relativ unglücklichen Aktionen. Und Hart strahlt halt irgendwie so ein bisschen mehr aus. Also und ist zudem halt auch noch jemand, den sie halt reinpacken kann, der tatsächlich auch noch Würfe trifft. Und ja, das brauchen die Lakers halt. Ich finde halt grundsätzlich von den Lineups, die sie so spielen, dass diese Sperren, die sie hatten, also für Rondo und auch Ingram, dass sie vielleicht in der Hinsicht gar nicht so schlecht waren, dass das halt mal gezwungenermaßen Lonzo halt in die Starting Five befördert hat, der jetzt wahrscheinlich auch dort bleiben wird und dass Kuzma aufgerückt ist. Also Kuzma sehe ich an sich trotzdem eher als Six-Man, aber dass der halt irgendwie sich so ein bisschen freigeschwommen hat, weil die ersten Spiele für den auch nicht ganz einfach waren, hat dann jetzt einen besseren Eindruck gemacht. Aber die Lakers müssen da halt einfach vieles irgendwie noch klären. Also wie sehr sie sich auf Spieler wie McGee und Lance aktuell verlassen ist. Also ich meine, beide spielen bisher wirklich gut. Also gerade McGee ist ja krass, was der bisher spielt. Also auch muss man schon sagen. Aber wie lange der das halten kann? Also der spielt momentan 25 Minuten pro Spiel. So viele pro Spiel hat der, glaube ich, seit 6 Jahren oder so nicht mehr in einer Saison gespielt. Stimmt, und ja. Also man hat schon auch, also gerade sie spielen halt einen sehr, sehr schnellen Pace. Und wenn bei Auszeiten hast du dann schon sehr oft das Gefühl, dass McGee eigentlich kurz davor ist zu kollabieren. Und ich weiß nicht, wie lange der dieses Tempo mitgehen kann. Und dann haben sie danach halt aber auch wieder nicht wahnsinnig viel, was sie da noch machen können. Gerade defensiv siehst du halt auch, dass LeBron, wie ich vor der Saison gesagt habe, Sabatier macht.
Ja, hast du mir geschrieben letzte Woche.
Ja. Le Sabatier.
Deine Prognose geht auf.
Also ich meine, warum soll er jetzt auch volle Kraft gehen? So, die Lakers sind momentan einfach nicht so gut, dass sie irgendwie irgendwem so richtig wahnsinnig gefährlich werden können, glaube ich. Von daher, warum soll er sich da jetzt irgendwie defensiv aufreiben? Aber es ist schon relativ erschreckend, wie schlecht die Lakers verteidigen. Und also das geht dann natürlich vom besten Spieler, bei dem sich irgendwie alle anderen was abkommen wollen, geht das dann natürlich auch so ein bisschen aus.
Ja, also geht voran irgendwie. Ja. Das finde ich ganz interessant, also dieses Sabat, ja, ich habe, wo war das, irgendwo, Ryan Russillo hat anscheinend gesagt, dass er einige Quellen, Sources natürlich wie immer, innerhalb der Liga hat, die besagen, dass es gar nicht so fix ist, dass einer der großen Free Agents Bock hat, mit LeBron zu spielen.
Ja, habe ich auch gesehen, also ich meine, also, man braucht ja auch gar nicht zwingend Quellen, sondern man hat ja über die letzten Jahre, also seit Kyrie hat man das ja durchaus auch schon ein bisschen beobachten können, dass das halt nicht unbedingt so zu 100% gegeben ist, wie man das vielleicht mal dachte. Also, dass Kyrie gesagt hat, nö, bin raus, dass Kawhi ihn nicht auf die Liste gesetzt, also die Lakers nicht auf die Liste gesetzt hat, sondern anscheinend eher zu den Clippers, wenn er jetzt nicht sowieso in Toronto bleibt. Dass Butler ihn nicht auf der Liste hatte, also die Lakers nicht auf der Liste hatte. Dass George nicht mal ein Meeting mit den Lakers genommen hat, nachdem vorher ja immer alles komplett klar war, dass er natürlich zu 100% zu den Lakers geht, die man durchaus auch schon gesehen hat.
Es scheint sich irgendwie, ja, so diese Entwicklung, dass du es als Co-Star neben LeBron schon sehr, sehr schwer hast und dass du tendenziell, also das, also jetzt überhaupt kein Vorwurf oder so, aber dass halt dieses Narrativ, wenn es gut läuft, LeBron, und wenn es schlecht läuft, du. Also es war ja, Kevin Love war ja, ist ja auch ein Beispiel, gut, der jetzt vielleicht nicht ganz in dieser oberen Kategorie ist, aber da haben natürlich auch nicht, ja, kann ich zumindest nachvollziehen, wenn da nicht jeder Lust drauf hat. Zumal, wenn dann jemand mit Kyrie redet zum Beispiel oder mit Kevin Love redet, der ja angeblich auch sehr, sehr beliebt ist, haben auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es im Lowpost war, wo es dann im Zuge dieses Russillo-Zitats dann, sie das besprochen hatten. Ja, klar, dann kann es natürlich schon sein. Und dann, aber dann wiederum, dann bringt es ja dieses Sabbat ja gar nichts.
Dann nicht, natürlich nicht. Aber also, ich glaube schon, dass bei LeBron durchaus noch die Hoffnung da ist, dass früher oder später dann auch nochmal jemand mit ihm zusammenspielt. Also, ich meine, vielleicht, wer weiß, wer kann in den Kopf von dem komischen Durant reingucken, ob der nächsten Sommer sagt, ja, gut. Boah, Lakers, warum eigentlich nicht? Wer weiß. Also, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, aber Da kann in der kurzen Zeit noch relativ viel passieren. Ich meine, wer weiß, wann die Lakers während der Saison ihre ersten Panic-Trades machen. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass während der Saison irgendwas passiert. Und dann reden wir wieder von einer ganz anderen Ausgangslage. Und vielleicht ist es dann auch kein Le Sabbat-Jahr, sondern nur ein Le Sabbat-Halbjahr oder so. Und dann wird doch wieder ernst gemacht, weil, also, dass er jetzt irgendwie die Playoffs verpasst, sehe ich auch absolut nicht. Aber Ich weiß nicht, wie viel man in sowas dann immer reininterpretieren kann, weil wenn beispielsweise Anthony Davis dann in 2 Jahren sagt, du, ich komme jetzt aber hier nicht als Junior, sondern als Senior-Partner hin und er ist zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich auch, also oder ziemlich sicher der bessere Spieler im Vergleich zu LeBron, dann haben wir ja wieder eine ganz andere Ausgangslage. Das kann man, glaube ich, noch nicht so sagen, okay, LeBron wird jetzt keine geilen Mitspieler mehr haben den Rest seiner Karriere. Ich glaube, dafür ist er auch selber irgendwie zu clever, als dass das passieren würde.
Nee, denke ich auch. Also da, klar, das ist einfach mal Stand jetzt, da muss man einfach mal sehen, was passiert. Ich meine, Davis, bin ich sehr gespannt. Es läuft natürlich auch sehr gut bei den
Playoffs. Läuft ganz gut bei denen, ja.
Also da bin ich auch freudig überrascht. Du wurdest ja auch ein bisschen angefallen, ist jetzt vielleicht falsch, aber man stellte zumindest in Frage, dass du die Pelicans in deinem Power-Ranking auf 9 hattest. Und jetzt sieht es ganz gut aus bei den Kollegen.
Beleidigt wurde also ich auch dafür, dass die Cavs so schlecht eingeschätzt wurden. Dabei waren sie auf 24 noch viel zu gut eingeschätzt. Ich schäme mich dafür.
Das war wahrscheinlich von Dan Gilbert initiiert,
diese wahrscheinlich. Ich glaube auch. Nee, also einige Sachen sehen dann halt so ein paar Tage später immer schon lustig aus. Also ja, wie schlecht OKC bisher aussieht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die waren bei mir ziemlich weit oben.
Hätte man auch nicht gedacht, genau. Also
gerade vor der Saison ist es halt einfach wirklich auch viel, dass man sich halt so ein bisschen zusammenreimen muss, wie es dann letztendlich aussehen wird. Und viele Sachen sind einfach schwer vorher zu sehen.
Nee, finde ich auch. Aber nur zu den Pelicans, was ich cool fand, weil ich habe mich auch bei den Pelicans ein bisschen durch die Preseason blenden lassen und habe mir auch gedacht, wow, 9 ist sehr, sehr hoch, als ich bei dir gesehen habe. Und muss ich sagen, Hut ab, Herr Freaks, dass sie sich nicht haben durch die Preseason blenden lassen, sondern ja, das Team so gesehen haben, wie sie es gesehen haben. Und jetzt komme ich wieder zum Du, weil das wird jetzt sonst ein bisschen
cool. Ja, aber wirklich.
Ne?
Nimm mal eine Auszeit.
Aber ich finde,
vielleicht nicht über die Bulls reden, sondern einfach mal über dich selbst nachdenken.
Über mich selbst nachdenken. Einmal die Auszeit in die Ecke stellen, kurz für 2 Minuten, und dann geht's weiter. Dieses Trio, Mirotic, Randall, Davis funktioniert saugut. Holiday spielt saugut. Etuan Moore als derjenige, der mal den Dreier trifft und irgendwie seinen soliden Job macht, funktioniert gut. Also irgendwie dieses Team funktioniert gut. Und irgendwie freue ich mich. Also das ist irgendwie schön zu sehen.
Ich finde es gerade bei Holiday krass, weil irgendwie vor 1,5 Jahren irgendwie noch jeder gesagt hätte, dass dieser Vertrag, den er damals unterschrieben hat, halt ein Horror ist. Also weil es halt so der klassische 5-Jahres-Max-Deal ist. Der hatte halt immer wieder Verletzungsprobleme gehabt. Dann hatte seine Frau einen Hirntumor, was irgendwie sich über ganz lange Zeit hingezogen hatte und was ihn also natürlich extrem beeinträchtigt hat. Und der ist jetzt halt...
Auch die kleine Tochter musste dann auch mehr aufpassen.
Genau.
Also er muss sich mehr um die kleine Tochter
noch kümmern. Genau, und der ist jetzt halt seit über einem Jahr mal komplett fit und spielt halt, also hat auch, glaube ich, spielerisch schon auch nochmal einen Schritt gemacht. Aber das ist schon echt eine coole Geschichte, auch wie das mittlerweile anerkannt wird. Und mittlerweile sieht der Deal halt auch vollkommen okay aus, was er da verdient, weil er es halt absolut rechtfertigt. Also wenn er fit bleiben kann, dann ist das halt einfach ein... da muss man auch gar nicht davon reden, dass das irgendwie Davis allein zu Hause wäre. Also mittlerweile jetzt ja sowieso nicht mehr, aber das ist schon ein legitimer zweiter Star. Und ich glaube, das ist bei Holiday und auch Chris Middleton ist auch so jemand, bei dem man das Gefühl hat, dass jetzt gerade so über das letzte Jahr auch gerade im Zuge der Playoffs, aber auch jetzt so ein bisschen mehr durchsickert, dass das halt eigentlich schon wirklich legitime Stars sind. Und bisher macht auch Peyton einen recht guten Job. Wer hätte das gedacht?
Ja gut, er sieht ja jetzt was. Von daher, das ist, hilft natürlich. Ja. Nee, aber alles ist einfach ein sehr sympathisches Team, irgendwie die Pelicans. Auch, weiß ich nicht, mag ich irgendwie. Auszeit, Ole.
Oh, okay. Gründe?
Bevor wir nämlich zu den negativen Aspekten kommen. Bevor wir zu den negativen Aspekten kommen, müssen wir natürlich, bist du bereit?
Geht los.
Über Zach LaVine sprechen. Der erste Bulle seit Michael Jordan, der in den ersten vier Spielen mindestens 30 Punkte gemacht hat. Ich bin echt, also, er ist ein ziemlich effektiver Offensivspieler geworden. Also dieser Drive, der ist fast nicht zu verteidigen. Hätte ich so nicht gedacht irgendwie, dass es so gut funktioniert. Irgendwie, ich bin fast glücklich. Aber das Ding ist halt, du hast so ein bisschen, ist es halt auch Licht und Schatten, weil so wild ist es immer noch. Und sogar zu diese letzte Sequenz gegen Detroit, also das Spiel, finde ich, kann man irgendwie ganz gut reinnehmen, hat so ein bisschen so ein bisschen für mich Zach LaVine und die Bulls so ein bisschen zusammengefasst. Also trifft er den Dreier, Schlafwandel ist sicher zum Ausgleich und dann muss er halt verteidigen gegen Ish Smith, bleibt am Block hängen und danach beim potenziellen Game-Winner oder Ausgleich, glaube ich, wäre es gewesen, rutscht ihm der Ball aus der Hand. Das war nicht mein Stil. Also war irgendwie ein bisschen wild. Aber trotzdem, ich bin von Zach LaVine sehr, sehr positiv überrascht und ich glaube, dass das in eine ganz gute Richtung geht bei dem. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen, dass es in der Defense auch noch ein bisschen besser wird, aber der Einsatz stimmt meistens. Dann aber wiederum kommst du auf Fred Hoiberg, weil nämlich dann gab es ja schon nach diesem, ich weiß nicht, nach welchem Spiel es war, nach dem Detroit-Spiel, wo sie sich schon wieder so ein bisschen, wo Zach LaVine gesagt hat, wir müssen halt denjenigen finden, der heiß ist und so, und Hoiberg dann auch in diesem Spiel, wir haben ja darüber geredet, ist Hoiberg ein guter Coach? So, dann hast du gerade den Ausgleich gemacht. Es sind noch 20 Sekunden zu spielen, du musst verteidigen. Ja? Was machst du? Zach LaVine verteidigt den Ballführer und gleichzeitig ist Jabari Parker auf dem Feld. Das kann nicht funktionieren. Und dann stellt sich Fred Hoiberg hinterher hin und sagt, ja, ich wollte das Team auf dem Feld haben, das uns die beste Gelegenheit gibt zu gewinnen. Ja, wie denn? Wenn ich fast sicher mindestens 2 Punkte kassiere, kann ich das Spiel ja nicht gewinnen. Und
Bing.
Hat mich nicht gefreut im Sinne von Fred Hoiberg. Das war jetzt quasi der Übergang zum Negativen, was uns in den ersten 2 Wochen nicht gefallen hat.
Ja, aber Zach LaVine, guter Scorer.
Brutaler Scorer, der auf bestem Weg zum Most Improved Player und MVP und...
Hallo. Nicht wieder, du überdrehst wieder.
Ah, ich habe mich überdreht, oder was? Verdammt. Ich komme da noch rein. Aber wir kommen jetzt direkt zu den negativen Sachen und damit sind wir direkt irgendwo zwischen Houston und Minnesota gefangen. Bei denen läuft es nämlich bei beiden nicht so optimal bis jetzt. Ziemlich suboptimal eigentlich. Also Minnesota hat sich von dieser Jimmy Butler-Sache immer noch nicht irgendwie erholt und Karl Anthony Towns legt auch mal 5 Punkte bei 5 Würfen auf oder weiß ich nicht. Also
Ich mache mir Sorgen.
Du machst dir Sorgen?
Ja.
Ernsthafte Sorgen?
Ja, schon so ein bisschen. Also weil es mental wirkt. Und also nach der Situation, die sie da hatten oder die sie da immer noch haben, ist es vielleicht auch ein bisschen verständlich, aber die Reaktion ist nicht unbedingt die ich mir erhofft hatte von Towns. Ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber da hatte selbst der Kommentator von den Wolves, wo man dazu sagen muss, dass der Kommentator von den Wolves halt, das ist zwar ein lokaler Broadcast-Partner, ich glaube Fox Sports, aber letztendlich wird das mit bezahlt von den Wolves, zum Teil sein Gehalt. Und wenn er da unbeliebt wird, dann kann man da auch rausfliegen, wie Bruce Bowen bei den Clippers gelernt hat letzte Saison, weil er sich über Kawhi Leonard beschwert hatte, der noch nicht mal im Team ist. Kommentator da hat halt, wie gesagt, so dass Towns, nachdem er, glaube ich, einen Dreier geairballt hat, so signalisiert hat, ich will raus, so nach dem Motto. Da meinte dann der Kommentator, das ist jemand, der zu 0% ausstrahlt, dass er spielen will, dann eben nicht, so nach dem Motto. Und dann erwart nicht mehr gesehen. Das ist ja schon besorgniserregend irgendwie. Also gerade bei jemandem, das habe ich ja oft genug davon geschwärmt, was das für ein krasses Talent ist. Aber es gehört halt irgendwie auch so diese mentale Komponente dazu. Und wenn man, also gerade er und Wiggins wurden ja von Butler beide schon ziemlich angezählt. Im Prinzip sogar mehr als das. Aber also beide realisieren ja an sich oder sollten ja realisieren, dass sie in dieser Saison dann die Möglichkeit haben zu zeigen, okay, Butler ist ein Vollidiot, wenn der unbedingt hier weg will, weil guck mal, was wir für ein Talent haben und was wir hier reißen können. Und das wäre eigentlich, hatte ich mir erhofft, dass gerade Towns halt zum Saisonstart halt absolut bereit ist und zumindest individuell richtig gut spielt und es halt so ein bisschen fordert. Ich meine, er ist jetzt der klare Franchise-Player, hat jetzt seinen Max-Deal unterschrieben und alles und es soll absolut das Gesicht der Franchise sein und momentan ist dieses Gesicht ein relativ trauriges. Also es wirkt halt so, als würde den extrem viel anderes noch beschäftigen, könnte sich halt zu 0% aufs Spiel konzentrieren und weiß man nicht, wie leicht es dann irgendwie wieder wegzukriegen ist. Also es ist ja so, seine Härte wurde ja schon vor der letzten Saison oder also vor den Playoffs und vor dieser Saison so ein bisschen in Frage gestellt und ja, momentan ist das nicht unbedingt die richtige Reaktion und auch nicht das, was ich erwartet habe, um ehrlich zu sein.
Aber das ist für mich der Punkt, die richtige Reaktion. Ich weiß einfach nicht, ich glaube, wir machen immer so ein bisschen den Fehler, dass wir quasi den allen Superstars, vor allem natürlich, aber auch den Spielern irgendwie, das also eine Schablone überstülpen wollen. So, okay, es muss halt spielerisch, muss es halt natürlich wunderbar funktionieren, aber es müssen auch alle immer 100% top motiviert sein, immer sich bei Gegenwind, von Gegenwind irgendwie angestachelt fühlen, immer sich beweisen wollen. Und ich glaube einfach, dass, ich meine, es ist ja wie im Alltag, es ist wie bei jedem normalen Menschen. Es gibt nicht jeder, zieht irgendwie Kraft aus negativen Reaktionen ihm gegenüber. Nicht jeder sagt, wenn ihm jemand ans Bein pinkelt, wie es jetzt Butler bei Towns gemacht hat und ihn herausfordert, wie es Butler bei Towns gemacht hat, sagt dann, okay, dir zeige ich es, mein Freund. Sondern es gibt halt auch Menschen, die das eher verunsichert. Die dann irgendwie schon wollen. Ich glaube auch, Towns wird jetzt nicht zu Hause sitzen und sagen, boah, ich will jetzt gar nicht mehr, sondern er wird wahrscheinlich eigentlich schon das Butler zeigen wollen.
Ja.
Nur ist er eigentlich dadurch, eigentlich ist er verunsichert, oder könnte ich mir vorstellen, und weiß nicht so genau wie und wenn ich jetzt Basketball spiele, ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht Karl-Anthony Towns, fast so groß, aber mir fehlen die Skills. Wenn ich in der Situation Basketball spiele und mich nicht wohlfühle, werde ich unsicher. Und ich finde, im Basketball gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du dich unsicher fühlst, weil ich finde, es gibt wenige Sportarten, bei denen das Selbstverständnis so wichtig ist, dass du einfach mit Selbstvertrauen in die Aktionen gehst und gerade auch wie du die Aktion, die du ansprichst mit Towns, mit dem Dreier, nachdem es so aussah, als wolle er raus oder als hätte, ich glaube, Thibodeau sogar gesagt, hey, nimm mich raus. Ich glaube, es sieht einfach so aus, als sei er in einer Situation, in der er sich momentan überhaupt nicht wohlfühlt und deshalb kann er nicht performen. Da kannst du natürlich sagen, okay, der Mann, der hat jetzt seinen Max-Contract unterschrieben, der ist jetzt Franchise-Player, der muss ja eine Reaktion zeigen. Aber wenn es nicht geht, dann wie soll er es machen? Es ist halt, die Psyche kannst du ja nicht erklären. Die kannst du auch, klar kannst du dann irgendwie zu einem Mentalcoach gehen, theoretisch, und es trainieren. Aber die Situation ist ja relativ kurzfristig auch noch eskaliert zumindest. Entstanden ist sie wahrscheinlich schon vorher. Und da, finde ich, bist du auch als Franchise irgendwie gezwungen, wenn ich einen Spieler zu meinem absoluten Zentrum mache und zu meinem Franchise-Player mache, dass ich dann ihm eine Situation bereitstelle, nicht nur spielerisch, in der er auch sich bestmöglich entfalten kann. Und wenn ich dann jemanden habe, wie jetzt Butler, mit dem es anscheinend nicht funktioniert, ist natürlich jetzt auch wieder von weit weg analysiert, aber dann muss ich doch schauen, dass ich denjenigen dann, ja, dass ich die Situation irgendwie kläre. Und wenn ich sie zwischenmenschlich nicht klären kann, dann muss halt einer gehen. Und dann muss ich aber auch viel tun, damit derjenige geht. Damit ich halt irgendwie, dass ich da noch einen Gegenwert bekomme, weil ich wahrscheinlich am Ende mehr davon profitiere, als wenn ich jetzt irgendwie sage, nee, und du bleibst jetzt da. Weil ich meine, momentan sehen die Wolves so aus, als wäre es komplett, also es ist ja nicht nur Towns. Also ich meine, wenn du dir das Team anschaust, das funktioniert nicht. Butler irgendwie, also es liegt halt am Boden. Und du kannst, in meinen Augen, kannst du das nur halt durch einen Trade momentan noch lösen. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei Towns dann besser läuft. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, dass halt Towns eben nicht der Typ ist, okay, leck mich am Arsch, Jimmy, ich bin hier der Chef, sondern ich könnte mir vorstellen, dass er eher der Typ ist, okay, fuck, ich will es dir zeigen, aber ich kann es jetzt gerade nicht. Und dann steigt der Frust und damit sinkt die Produktion.
Naja, also es ist vollkommen richtig, was du sagst. Man kann das nicht auf Knopfdruck herstellen und man kann das auch nicht erwarten. Also deswegen, mir ging es auch mehr darum zu sagen, dass ich es mir natürlich erhofft hätte. Aber grundsätzlich hast du vollkommen recht. Wenn die Wolves diese Situation irgendwie retten wollen, dann müssen sie tatsächlich relativ bald da einen Deal jetzt mal durchwinken, weil also momentan ist ja einfach nur klar, je länger das geht, desto desto verheerender wird's. Also es gibt ja jetzt gerade, ich verstehe schon, dass sie abwarten und sagen, ja, vielleicht kommt ja jetzt nochmal ein geiles Angebot, aber andererseits muss man irgendwann vielleicht auch realisieren, so geil wird's vielleicht nicht mehr, was wir bekommen als Angebot.
Der Wert sinkt ja auch.
Bitte?
Je mehr der Wert sinkt ja auch.
Ja,
die Teams
genau.
merken ja auch, dass es für sie immer, je länger er bleibt, desto schlechter ist es für sie als Team. Das heißt, ja.
Genau. Und also ich meine, vielleicht hast du recht, vielleicht ist Towns dann, wenn Ben Butler weg ist, vielleicht lebt er dann wieder auf und macht dann das, was ich mir erhofft habe quasi, vielleicht auch nicht. Also darum geht es ja letztendlich auch nicht. Aber
ja.
Es ist schon vollkommen richtig, dass diese Situation, die dauert jetzt einfach auch schon zu lange an. Und also man hat es Ende September gesagt, als es aufgeflammt ist, man hat es während der Preseason gesagt und man kann es einfach nur wieder betonen, die müssen halt diese Situation dringend lösen, weil es für keinen der Beteiligten irgendwie positiv ist.
Würden 4 First-Round-Picks plus Brandon Knight und oder Marcus Chris für dich reichen?
Also die Picks klingen an sich gut. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie die geschützt sind. Und
man kann ja irgendwie nicht alle schützen, oder wie war's?
Nee.
Da gibt's doch irgendwie nochmal,
Ja, man kann zumindest das nicht so machen, dass sie quasi einfach immer nur rüberrollen und jeder Pick dann irgendwann ein Second Rounder wird, weil es halt die Regularien gibt, dass du nur in 2 Jahresschritten Erstrunden-Picks abgeben darfst. Deswegen kann man da nicht zu viele Konditionen dranhängen. Unprotected werden die da sicherlich nichts oder jedenfalls nicht wahnsinnig viel anbieten, die Rockets, schätze ich mal.
Mhm.
Ja, Brandon Knight und Marcus Chris brauche ich ehrlich gesagt beide nicht zwingend, aber ich meine, momentan müssen sie vielleicht einfach vielleicht müssen sie es jetzt einfach dann machen. Vielleicht müssen sie auch sich bei Miami entschuldigen und sagen, okay, schickt's einen Richardson und
ja.
Wir fragen diesmal nicht in der letzten Sekunde noch nach 3 weiteren Picks und einer Flasche im Liv in South Beach und lass uns vielleicht einfach durchwinken. Also vielleicht muss Thibodeau einfach zu Pat Riley gehen, den Ring küssen und gut ist. Weiß nicht, also dieses Rockets-Angebot, ich find's teilweise dann so ein bisschen lustig, wenn das jetzt dann so dargestellt wird, oh, wie scheiße sind denn die Wolves, das müssen die unbedingt machen, weil wir wissen ja einfach wirklich nicht genau, wie dieses Angebot dann aussieht, also wie diese Picks dann aussehen würden. Deswegen finde ich es da dann wiederum zu leicht zu sagen, dass das ja idiotisch ist, das nicht zu machen, weil von dem, was man da jetzt Stand jetzt weiß, ist das kein besseres Angebot als das, was die Heat gemacht haben. Also ich hätte lieber das als das aus
Houston. Ich find's vor allem ein bisschen unverschämt, keinen Stand jetzt richtig brauchbaren Spieler mitzuliefern.
Ja, das ist das Problem.
Also Picks schön und gut, aber so die nächsten 1-2 Picks werden jetzt wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig hoch sein. Das heißt, also versuchen kann man das ja mal. Aber ich finde, also so ein Eric Gordon sollte da, also aus Wolfs Sicht zumindest, sollte da schon mitreden.
Ja, finde ich schon auch legitim, dass sie den haben wollen.
Also dann lieber 2 Picks weniger oder 1 Pick weniger, aber also halt irgendwie nur so der verletzte Brandon Knight, den wir so halb brauchen können, vielleicht aber auch nicht.
Und wie lange dauert es noch, bis Melo getradet werden darf? Mitte Dezember oder so ist da die Frist? Das wäre doch super. Denn
ja, das, ja, genau, ja.
Melo und Wiggins nebeneinander, das möchte ich sehen.
Die gefürchtete Flügelzange, vorne wie hinten.
Ja, die Flügelzange des Grounds.
Ja, also da finde ich, sollten die Rockets aus Wolfs Sicht schon nochmal irgendwie nachbessern oder irgendwas Brauchbares mitchecken. Aus Rockets Sicht? Also ich weiß, die Reaktion von vielen war, was, die ganze Zukunft opfern und so. Und
welche Zukunft?
Ja.
Also das hat mich in dem Fall auch ein kleines bisschen irritiert, weil letztendlich ist doch jedem klar, dass die Rockets jetzt noch ein oder vielleicht 2 und wenn es ganz, ganz, ganz hoch kommt, 3 Jahre haben, um einen Titel zu gewinnen. Die haben jetzt alles ausgegeben, was sie quasi an Ressourcen hatten, um Paul und Harden und Capella zu halten. Und Paul ist 33? Ist er 33 oder schon 34? Ich glaube, er ist 33 und hatte diverse Knieprobleme, wird mit 37 noch über 40 Millionen verdienen. Man kann nicht darauf bauen, dass der in 3-4 Jahren noch der Chris Paul ist, den wir jetzt kennen. Die haben jetzt diese kurze Zeit, die sie nutzen müssen, um einmal an Golden State vorbeizukommen und die Titel zu holen. Da,
ja.
Natürlich klingt 4 Picks erstmal viel, aber in dem Fall, sie wollen halt unbedingt einen Titel holen und den gewinnst du nicht, wenn du sagst, oh ja, aber vielleicht hätte ich gerne 2020 meinen Nummer 23 Pick gerne. Den, also, Das kann, also natürlich hätte man den gerne, weil Draftpicks immer eine gute Möglichkeit sind, um das Team irgendwie aufzufrischen und jung zu halten, aber in dem Fall haben sie halt einfach nicht sie sind nicht in der Situation, in der sie noch ewig Geduld haben können. Und von daher darf das meiner Meinung nach dann nicht zwingend der Faktor sein, warum man jetzt sagt, okay, den Move machen wir nicht, weil das ist uns irgendwie viel zu viel. Also sie müssen halt versuchen, aus dem Kern, den sie jetzt haben, das Maximum rauszuholen. Und wie gesagt, meiner Meinung nach haben sie dafür nicht wahnsinnig viel Zeit.
Bin ich bei dir. Also klar, ich meine, du musst schon sehen, der letzte Pick wäre dann quasi in 8 Jahren, oder? Wenn du 4 Picks rausgibst, darfst du ja nur alle 2 Jahre, darfst du nicht 2 aufeinanderfolgen. Oder in 7. Ja. Also es ist natürlich dann schon
und
auch...
Und wäre dann aber vielleicht auch einer, der dann rüberrollt und zu 2 Second-Roundern wird oder so. Wer weiß, weiß was sie da geboten haben.
Ja, genau. Also es ist schon sehr weit in die Zukunft. Andererseits, dadurch, dass es halt auch nur alle 2 Jahre ein Pick ist, hast du ja auch alle 2 Jahre ein Pick. Es ist jetzt nicht so, dass du die nächsten 15 Jahre nie wieder draften darfst, sondern du hast es ja immerhin. Und also wie du sagst, sie haben ja jetzt dieses Fenster. Und wenn du dieses Fenster hast, musst du auch alles tun, in meinen Augen, um das zu nutzen. Und
ja, da müssen sie sich halt in der Organisation irgendwie klar werden. Ist das jetzt, die Hauptpriorität in den nächsten, also in der kurzen Zeit, die wir haben, die Titelchance wirklich zu maximieren, dann müssen sie es machen.
Anders, es ist ja schwierig. Ich meine, du hast, wie du sagst, Paul hast du ja noch relativ lang. Der wird dann auch, wie lang ist der Vertrag? 4 Jahre.
Also ist 37 Jahre, genau. Am Ende davon.
Genau, 37 am Ende. Harden ist jetzt 29. Jimmy Butler ist auch 29, wird dann 30. Das würde schon halbwegs funktionieren. Zumal ja, ich glaube, bei Chris Paul, finde ich, ist, also klar, einerseits musst du die Verletzungen sehen, andererseits ist er ja ein sehr extrem intelligenter Spieler, der noch nie so richtig auf seine Athletik angewiesen war. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass der mit 37 immer noch halbwegs produktiv ist, wenn er noch laufen kann.
Wenn er noch laufen kann, ist gut, ja. dass der komplett
irrelevant ist,
dann glaube ich auch nicht. Aber also...
Ja.
Die Schnelligkeit ist, also zumindest so die Richtungswechsel und Tempowechsel, die er hat, so das ist schon einfach was ich behalten muss. Aber du hast natürlich recht, also diese Cleverness, die wird nie weg sein.
Genau, und dann ist er halt vielleicht einfach so ein bisschen Oldschool Floor General, der das Spiel anleitet und...
Ja, zu teuer ist er dann natürlich dann halt trotzdem garantiert.
Zu teuer ist er auf jeden Fall, gut, aber das ist ja so oder so. Ich meine, den Vertrag haben sie jetzt schon. Also daran wird sich nichts ändern. Von daher... Ja, auch so mit Blick auf den Saisonstart. Ja, ich finde, es kommt ja immer ganz schnell, der Brooklyn-Trade kommt ja immer ganz schnell hoch. Und ich finde, aber der ist jetzt aus den genannten Gründen plus, ich meine, als Garnett und Pierce kamen, waren sie ja schon am Ende der Karriere.
Ja.
Nach Brooklyn. Und Butler ist in seiner Prime, mitten in seiner Prime. Klar, man weiß jetzt nicht, ob er dann verlängert im Sommer, aber wenn der Owner bereit ist, irgendwie extrem viel Luxury-Tax zu bezahlen, und könnte ich mir schon vorstellen, dass Butler bleibt, wenn es funktioniert. Klar, du weißt dann auch nicht, wie es dann zwischenmenschlich ist und wie es spielerisch ist, aber ich meine, er kommt aus Texas und vielleicht bleibt er dann, also stehen die Chancen da nicht schlecht, und dann hast du, finde ich, eine andere Grund. Du hast mit Chris Paul einen All-Time-Point Guard, du hast mit James Harden einen amtierenden MVP. Das ist schon mal ein anderes Gerüst, finde ich, als jetzt ein nichts gegen Deron Williams und Brook Lopez.
Warum nichts damals gegen Deron Williams und Brook Lopez? Kannst du schon, und Joe Johnson nicht zu vergessen.
Und Joe John, richtig. Iso Joe nicht zu vergessen. Ja, aber du hast ein anderes Gerüst als die drei
natürlich.
Damals. Du hast noch Eric Gordon dazu, du hast noch PJ Tucker dazu, das Clint Capella
dazu.
Du
warst auch schon eine Halbzeit von den Finals entfernt.
Richtig.
Die Nets waren richtig. Nix.
Genau, und Jimmy Butler in seiner Prime ist halt was anderes als Paul Pierce und Kevin Garnett, die halt, ich meine, Boss, es war ja schon eine Überraschung, dass die Celtics die Heat so am Rande der Niederlage hatten 2012.
Absolut.
Also einfach auch aufgrund des Alters. Das heißt, da ist die Voraussetzung, finde ich, schon eine andere. Und deshalb, finde ich, kann man die beiden Angebote, klar, es kommt irgendwie viele Picks und Zukunft und so, deswegen kommt es einem schnell in Sinn, aber ich finde, man kann es nicht zu 100% vergleichen. Und ich könnte es schon verstehen, wenn es die Rockets machen. Also gerade, wenn die Bulls sagen, okay, wir wollen keinen Eric Gordon, dann...
Ja, ja, momentan scheint das ja genau der Punkt zu sein. Also, dass sie quasi darauf bestehen, dass es Gordon noch dazu gibt. Wer weiß, wie sich das entwickelt. Also, wenn das letztendlich der Punkt ist, wie gesagt, ich finde Eric Gordon super, auch in der Rolle, die er da hat, aber letztendlich Butler macht sie halt besser. Und also was ich halt, auch wenn ich jetzt den Start noch nicht zu sehr überbewerten will, den sie hatte, aber was mich halt schon ein bisschen erschrocken hat, war gerade gegen New Orleans, dass die Rockets alt und langsam gewirkt haben. Also sowohl defensiv als auch offensiv. Und das ist halt kein gutes Zeichen. Also man hatte das Gefühl, dass sie einfach nicht mitkommen, also mitgekommen sind in vielen Situationen, dass es ihnen ein bisschen zu schnell ging, ein bisschen zu viel Athletik drin war. Und also Butler Ob der zu 100% in die Murray-Ball-Philosophie passt, eigentlich nicht, aber ich meine, das wird man letztendlich schon irgendwie wahrscheinlich deichseln können. Aber der bringt halt so eine gewisse Toughness und rein, die eigentlich nur Chris Paul und PJ Tucker momentan bei den Rockets ausstrahlen, und das ist halt ein bisschen zu wenig. Mhm. Ja. Von daher wahrscheinlich, wenn Gordon der Punkt ist, der es aufhält und man ansonsten nicht sämtliche ungeschützte Picks und alles andere abgeben muss, dann müsste man da wahrscheinlich trotzdem den Knaller zünden.
Also auch, weil ich habe witzigerweise, das Spiel gegen die Pelicans auch gesehen.
Hammer.
Krieg mich gerade kaum ein.
Ich glaube, ich wollte gerade sagen.
Brauche noch eine kurze Auszeit, damit ich mich beruhigen kann von dem. Ich finde auch, es hat halt irgendwie noch gar nicht gepasst. Also auch, also du sagst, sie wirken alt, und aber auch sie haben auch irgendwie noch, die Lineups haben sie auch noch überhaupt nicht gefunden, ja. Finde ich. Hatte ich da so einen Mix aus Shooting und Defense und Scoring und Playmaking, und Michael Carter-Williams viel attackiert, aber du hast halt auch schon, da hast du echt das Problem gesehen, dass sie den Gegner halt wirklich komplett, also offen stehen lassen, ja. Und halt absinken. Und vielleicht trifft er dann mal einen Dreier, aber er muss, glaube ich, schon sehr, sehr viele Dreier treffen, dass die Gegner ihn dann irgendwann nicht offen stehen lassen und die Zone dicht machen für Harden oder für Paul oder für Gordon. Ja, das sehe ich schon als problematisch an. Ich dachte ja, ich habe ja damals nach der Verpflichtung gesagt, ich glaube, die Rockets haben einen Plan, oder ich kann mir vorstellen, die Rockets haben einen Plan. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, und ja, bis jetzt wirkt das alles. Mello wirkt auch, ja, noch nicht perfekt integriert.
Das ist sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ich bin gespannt, ob sie in der Konstellation, wie sie jetzt sind, also keine Ahnung, du hast ja vorher auch gesagt, wir sind gerade am Anfang und wir brauchen jetzt noch weder irgendjemanden in die Finals reden, noch irgendwie einen Abgesang starten. Aber es muss sich schon es muss sich natürlich was verbessern, und ich glaube, dass sie sich verbessern können, aber wenn sie natürlich durch Jimmy Butler sich verbessern können, dann kommen sie dadurch weiter. Und wahrscheinlich würden beide, sowohl die Wolves profitieren, als auch die Rockets von einem Trade.
Ja, ich weiß nicht, ob die Wolves mittlerweile sogar schon an einem Punkt sind, wo es irgendwie Addition durch Subtraktion ist. Wahrscheinlich schon. Also richtig, obwohl genau, Butler der beste Spieler ist, den sie haben, ist es halt irgendwie, ist schon sehr, sehr bizarr, wie sich das entwickelt hat alles.
Dabei wird Derrick Rose immer besser.
Vielleicht muss...
Ich muss dafür keine Auszeit nehmen, stimmt, übrigens. Weil
das ist ein Schlupfloch. Also über die Timberwolves könntest du eigentlich noch viel, viel mehr reden. Nee, vielleicht muss sich Timberwolves einfach in den Trade selbst mit involvieren und hockt sich dann irgendwie bei den Rockets als Assistant Coach mit auf die Bank oder so.
Stimmt. Und Mello wird dann als Player Coach nach Minnesota getradet.
Boah, geil. Ja, unbedingt. It happen. Okay.
Ja. Twitter du mal Daryl Morey an und schlag ihm das mal vor. Sollen wir noch ganz kurz Markelle Fultz thematisieren. Nochmal was uns nicht ganz so gut gefallen hat bis jetzt. Ohne jetzt das Wort Bass zu verwenden und ohne ihn zu früh abschreiben zu wollen, aber so gut, richtig gut funktioniert es noch nicht, ne?
Nee, ich finde auch diese... Also ich finde den Umgang mit ihm komisch. Also ich finde es einerseits richtig, oder beziehungsweise ich verstehe, warum man es macht, dass er startet und nicht Redick. Also weil man halt denkt, okay, das ist ein Langzeitplay und wir brauchen ihn... Und wir müssen rausfinden, wie gut er wirklich ist und wie gut er funktioniert. Und dann aber sagt, okay, aber zweite Halbzeit lassen wir ihn nicht starten. Und wenn wir jetzt Overtime haben, nö, lassen wir TJ McConnell spielen. wo Simmons nicht mal dabei ist, sondern da nehmen wir dann TJ McConnell statt Fouls. Das finde ich halt wiederum dann, das ist halt nicht konsequent. Und also gerade wenn man sagt, okay, sie wollen das Selbstvertrauen von ihm aufbauen und wollen ihn irgendwie integrieren, das ist doch dann wieder etwas, was halt irgendwie signalisiert, aber so richtig vertrauen wir dir dann doch nicht. Und das ist doch irgendwie, das widerspricht sich so. Und deswegen finde ich diesen Umgang irgendwie sehr, sehr komisch. Und abgesehen davon spielen die Sixers halt einfach einen bisher relativ komischen Offensivbasketball, muss man dazu sagen. Also weil... dass doch schon ein paar Überschneidungen gibt irgendwie, und man hat, wenn Embiid aufpostet, stehen alle vier anderen einfach nur rum und es passiert nichts. Und in vielen Lineups oder in einigen Lineups hast du letztendlich dann einen Shooter plus Embiid, der ein bisschen werfen kann, und Fultz, der, wenn er ganz offen ist, auch mal wirft. Aber häufig sind es dann irgendwie nur Redick oder nur Covington oder so, und da fehlt mir auch noch so ein bisschen der klare Plan, aber halt vor allem liegt es wahrscheinlich wirklich an dieser Fouls-Situation. Und ich finde, wenn man es macht, dann sollte man es richtig machen. Also dann sollte man es wirklich konsequent umsetzen, oder?
Bin ich bei dir? Ich frage mich nur, wie du die Situation wirklich lösen kannst, weil ich finde, wenn Fouls auf dem Platz steht, sieht er nicht richtig gut aus.
Das stimmt.
Aber es wirkt teilweise ein bisschen planlos, finde ich. es fehlt auch irgendwie diese Konsequenz in seinen Aktionen und dieses, ja, das klingt irgendwie banal, aber dieses Selbstvertrauen. Die Frage ist halt, wie er sich das holen kann. Ich meine, das Problem ist jetzt so ein bisschen bei den Sixers, glaube ich, dass sie einen gewissen Druck haben, jetzt erfolgreich zu sein. Sie sagen jetzt, okay, jetzt Embiid ist fit. Simmons hat jetzt seine erste Saison gespielt. Sie waren, sind in den Playoffs relativ weit gekommen und jetzt auf einmal sind Erwartungen da. Und jetzt kannst du eben so einen Fultz nicht mehr einfach reinwerfen und sagen, okay, jetzt, du kriegst deine Zeit und das wird dann schon irgendwann. Sondern jetzt ist halt so, okay, verdammt, das läuft jetzt nicht. Sorry, jetzt musst du wieder raus. Jetzt kommt halt TJ McConnell. Und klar, ich meine, ich bin da komplett bei dir, weil du servierst ihn ja so ein bisschen, den Kritikern halt ein bisschen auf dem Silbertablett. Wenn du sagst, er fängt jetzt an und dann spielt er in der zweiten Halbzeit nicht, dann kannst du auch sagen, ja gut, war scheiße und guck mal, er durfte ja nicht mal mehr spielen.
Ja.
Also du hast halt dann, du bietest halt eine viel größere Angriffsfläche. Ich wüsste aber halt wirklich nicht, und das hat auch Brett Brown echt keine dankbare Aufgabe, ich wüsste nicht, was du machst. Es sei denn, du sagst halt, vielleicht wäre es sogar tatsächlich besser, Redick starten zu lassen. Jetzt ist es natürlich schwierig. Jetzt, wenn du jetzt
ja, genau, jetzt ist er dann verbrannt, wenn sie es machen. Es wäre sportlich wahrscheinlich mit großem Abstand die beste Entscheidung, aber für Falls ist es dann wiederum wahrscheinlich schwierig.
Genau, eben. Und ihn aber halt, ihn von Anfang an langsam ranzuführen und zu sagen, okay, komm, du kommst halt, du mal mit Simmons, muss jetzt aber nicht immer mit Simmons sein, kann auch mal als Playmaker der Second Unit sein und dann, dass er sich so langsam ranschwimmen kann irgendwie und sich so ein bisschen Selbstvertrauen abholen kann, weil können wir schon vorstellen, dass es bei ihm irgendwie ein großer Faktor ist. Ich meine, ich verfolge keinen großen College, also ich College Basketball gebe ich jetzt echt zu, so viel Zeit habe ich jetzt nicht, dass ich mir das regelmäßig anschauen kann. Und wenn man nie College Basketball oder wenig College Basketball verfolgt und Fultz selten hat spielen sehen, dann fragt man sich schon, weshalb der so klar ein Top 2 Pick eigentlich war. Also ich meine, die Entscheidung, ihn an Nummer 1 zu ziehen, niemand hinterfragt. Nee. Dadurch, dass ich ihn am College einfach nicht wirklich gesehen habe, kann ich das jetzt nicht sagen oder kann ich das jetzt nicht einschätzen, aber ich will ihm auch kein Unrecht tun. Ich glaube einfach, er braucht einfach mehr Zeit, als man vielleicht gedacht hatte. Aber ich weiß nicht, wie man mit der Situation klarkommt.
Nee, es ist einfach wirklich eine Zwickmühle. Und man hat dieses große Thema, nachdem das irgendwie letzte Saison halt die ganze Zeit so ein Mysterium auch geblieben ist und auch die Sixers ja letztendlich überhaupt nicht kommuniziert haben mit der Öffentlichkeit. Also weder ihn irgendwie für Interviews verfügbar gemacht haben, noch jemals irgendwelche Updates oder Infos wirklich gegeben haben. Dadurch ist es halt irgendwie so ein Riesenmysterium geworden und jetzt siehst du dann die Resultate und es wirkt halt immer noch wie ein Experiment und das ist halt schwierig. Also ich meine, ich glaube, die Sixers hätten, wenn jetzt beispielsweise Saric nicht einen ziemlich katastrophalen Start in die Saison erwischt hätte und seine Würfe treffen würde, dann würde die Offense schon wieder ein bisschen mehr Sinn ergeben und dann würde das vielleicht nicht so auffallen. Aber dadurch, dass jetzt halt auch Saric keine Würfe trifft und dann letztendlich drei Spieler der Starting Five gar keine Gefahr von draußen ausstrahlen und Embiid so ein kleines bisschen, also er wirft halt gerne Dreier, aber eigentlich soll das lassen, weil er alles andere viel besser kann als Dreier werfen. Dadurch fällt das halt extrem auf. Und wenn du dann halt überlegst, ja, gut, wenn sie ihren eigenen Pick, den Nummer 3 Pick genommen hätten und diesen Sacramento Pick, der jetzt noch an Boston irgendwann gehen wird, wenn sie den behalten hätten und Jason Tatum gedraftet hätten, wie die Starting Five dann aussehen würde, das ist halt dann schon wieder so ein ganz anderes Thema. Also deswegen auch wenn ich das für ihn echt irgendwie, also mir tut das leid für den, das kann er ja letztendlich für die ganze Situation nicht viel oder überhaupt nichts eben, für. Eben. Aber man wird das halt immer, also solange es einfach diesen Status hat, dass er letztendlich keinen wirklich positiven Beitrag leistet zu Siegen seiner Mannschaft, wird das halt immer so sein, dass man da halt irgendwie sofort das mit dieser Entscheidung, mit diesem Trade damals verbindet und dass man sich halt fragt, wann kommt da nochmal was? Das ist eine blöde Situation, also für das gesamte Team und natürlich vor allem für ihn.
Vor allem für ihn, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den ich vorher genannt hatte, in Bezug auf Doncic und Young und so, sodass die Öffentlichkeit wartet halt mehr darauf, dass er scheitert, als dass es funktioniert, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck. Mittlerweile. Also es ist jetzt irgendwie, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich finde es irgendwie ein bisschen schade. Also ich finde das Narrativ um ihn herum ist halt sehr, sehr negativ, klar, auch durch diese Dynamik, die es angenommen hat letzte Saison, aber man tut ihm damit halt auch einfach keinen Gefallen. Also im Endeffekt, ja, müsste man ihn halt einfach mal machen lassen jetzt. Also das kannst du natürlich wahrscheinlich einfach nicht mehr, aber sowohl von Sixers Seite aus, aber auch die Öffentlichkeit. Man sollte ihn behandeln wie einen normalen Spieler. Weißt du, wie ich meine? Also auch von der nicht immer nachfragen, was ist jetzt mit Fultz? Läuft jetzt bei Fultz? Sondern einfach Fultz sein lassen, spielen lassen und gucken, was passiert. Und natürlich auch, wenn Kritik angebracht, also einfach zu sagen, okay, das ist schlecht. Aber nicht so dieses, nicht ständig so diese Erwartungshaltung irgendwie transportieren. Keine Ahnung, ob das möglich ist, aber.
Ja, ist schwer. Also, weil, wenn du sagst, dass du mit ihm, wie mit jedem anderen Spieler umgehen willst, musst du halt letztendlich auch sagen, okay, bringt keine Leistung, pack Redding in die Starting Five.
Ja. Also. Ja. Eigentlich ja. Und dann aber dann, vielleicht müsstest du es sogar tun. Du müsstest aber dann, gleichzeitig einen Weg entwickeln. Einen Weg finden, wie du ihn trotzdem integrieren kannst weiterhin. Du kannst nicht einfach sagen, okay, du kommst jetzt raus und kommst dann von der Bank, sondern du bräuchtest eine Rolle für ihn, die er dann irgendwie ausführen kann. Und er kann wahrscheinlich einfach, Stand jetzt auch mit Simmons nicht zusammenspielen, und da langweilt mich Ben Simmons auch echt, dass der Kollege sich halt echt nicht mal ansatzweise einen Wurf irgendwie angeeignet hat über den Sommer, weil muss er jetzt kein Steph Curry werden, aber irgendwie das keine Ahnung, so viel Talent, dann lernt halt wenigstens ein bisschen, gut, vielleicht geht's auch einfach nicht, ist vielleicht auch blöd, aber keine Ahnung, also da hätte ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Da bin ich echt auch enttäuscht irgendwie.
Ja, ich hätte gedacht, dass es zumindest mal bei der Freiwurfquote anfängt.
Ja, genau.
Dass man da zumindest schon mal irgendwie einen klaren Schritt nach vorne sehen kann. Aber vielleicht hat Kevin O'Connor ja recht und Simmons muss anfangen, mit der anderen Hand zu werfen. Wer weiß. Also ich finde es bei ihm immer so lustig, weil der halt in fast allen anderen Bereichen einfach so brutal gut ist und ich auch Simmons echt gerne zuschaue. Und das ist halt echt krass, wenn man dann bedenkt, okay, er ist aber einfach unbewaffnet, was das angeht. Das ist also auch komplett ungefährlich von mehr als 3 Metern Entfernung. Und das ist halt schon schwierig. Das ist eine sehr große Herausforderung, die Sixers da dann auch irgendwie in Zukunft halt meistern müssen. Weil natürlich, wenn du so Talente wie ihn und Embiid hast, dann musst du das Team darüber aufbauen. Und also da sind ja ansonsten auch schon gute Spieler im Team und so. Aber es ist halt in der heutigen Zeit einfach wirklich ein ziemlich großes Handicap. Deswegen muss man da früher oder später, wird auch er, denke ich mal, schon ein bisschen sich umstellen müssen. Also der muss ja jetzt nicht 10 Dreier pro Spiel nehmen.
Nee.
Aber wenn er vielleicht mal wenigstens aus der Mitteldistanz man ihn verteidigen müsste, das wäre schon mal relativ hilfreich.
Das würde allen Beteiligten ziemlich helfen, ja. Mich ärgert es auch einfach nur so, weil ich die ganze Zeit irgendwie so diesen Spieler sehe, der, wie du sagst, halt so wahnsinnig viel drauf hat und der diese klare Schwäche hat und ich mir dann denke, okay, wenn er jetzt diese klare Schwäche ausmerzen würde, wie geil wäre denn dieser Spieler? Und dann hast du so einen Sommer und dann hast du auch irgendwie so, wenn die Saison losgeht, hast du so eine Erwartungshaltung und dann hast du irgendwie so diese Vorfreude und wartest irgendwie drauf und dann geht die Saison los und diese eine Schwäche ist immer noch gefühlt genauso da wie Ende der letzten Saison.
Dann ja, ist ein bisschen wie mit Jabari Parker, ne? Da steht nur ein Aspekt irgendwie zwischen ihm und MVP.
Die Wurfauswahl, die Defense, die. Übrigens hast du jetzt die Bulls gerade ins Gespräch gebracht.
Ich wollte dich noch ärgern.
Das ist einfach mal für mich.
Du darfst nicht reden.
Achso, okay.
Nein.
Ja, dann, was sagst du zu Jabari Parker?
Ja, also ich meine, es fehlt halt nur ein Paket aus Spielverständnis, Defense, Wurfauswahl.
Ich mag, er ist mir brutal sympathisch und er tut mir irgendwie ein bisschen. Also die Situation ist, aber ich glaube, ich finde es gut, dass. Du hast angefangen. Ich finde es gut, dass sie ihm die Bankrolle, dass sie ihn dabei behalten, auch nach der Verletzung von Bobby Portis, dass Chandler Hutchinson dann gestartet ist und Jabari weiter von der Bank kommt. Finde ich gut, weil es könnte gut passen, aber okay. Sollen wir zur Stat der Woche
kommen? Entschuldige mich bei allen Hörern für dieses verschuldete Intermezzo.
Dafür bedanke ich mich herzlich bei dir. und kommen damit zur Stat der Woche. Das ist die 101,4, nämlich die Pace dieses Jahr. Und wie sagtest du dazu? Es ist die höchste Durchschnittswert in der NBA seit 1986.
Ja.
Es geht ganz schön ab.
Ja. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber gerade wenn man irgendwie die letzten Tage oder also einfach seit die Saison losgegangen ist, morgens, wie man das halt so macht, sich erstmal die Boxscores anguckt und so und gefühlt jeden Tag es ein Spiel gibt, wo ein Team irgendwie mindestens 135 oder knapp 150 Punkte gemacht hat und es irgendwelche 143 zu 142 Spiele und solche Geschichten gibt, das ist schon sehr, sehr auffällig und deswegen hatte ich mir das halt auch mal angeguckt, weil das halt ich das wissen wollte, ob mir das nur so vorkommt oder ob das tatsächlich stimmt und es ist halt echt so, dass dieser, also Pace, nur noch um das da dazu kurz zu erklären, das ist halt die estimated Ballbesitze pro 48 Minuten, die ein Team hat. Also die geschätzten Ballbesitze, genau, pro Team. Und diese 101,4, das ist halt...
Gut bitte? Übersetzt. Gut Danke. Übersetzt.
Das ist der, der höchste Durchschnitt. Also das ist halt das, was jedes Team hat pro Spiel. den es halt ja seit der 86er Saison gab, als halt so Teams wie irgendwie die Nuggets unter Doug Moe, die so grundsätzlich als die Pioniere der von Run and Gun Basketball irgendwie ihr Unwesen getrieben haben, und die legendären 68er Celtics, die Showtime Lakers und so, alle noch dabei waren. Grundsätzlich ist es eigentlich so ein Faktor, den man in den 60ern und 70ern extrem viel hatte, als es halt noch verheerende Wurfquoten, dadurch mehr Rebounds, mehr Ballwechsel und mehr hin und her ging. Ja, in dieser Saison geht es bisher in eine andere Richtung, und das halt nicht, weil die Quoten irgendwie schlecht wären, im Gegenteil. Also bisher ist auch als Bonusstatistik, das durchschnittliche Offensivrating ist bisher das höchste, das es jemals gab, Service. Mit 110.
Okay.
Was natürlich auch nicht haltbar ist, aber was momentan schon sehr auffällt. Das sind halt so mehrere Faktoren, die du halt sehen kannst, die dazu beitragen, was einerseits halt ist, wo wir die Rockets gerade ein bisschen schlecht geredet haben, die Philosophie, die sie vertreten, haben wiederum mittlerweile echt ziemlich viele Teams irgendwie aufgenommen. Also das ist halt Dreier, Layups, Freiwürfe, dass das halt alles forciert wird, das tun jetzt wesentlich mehr Teams. Also man hat natürlich noch so die prähistorischen Spurs, die nach wie vor gerne aus der Mitteldistanz werfen, weil sie da jetzt wahrscheinlich so zwei der besten Mitteldistanzschützen der Liga haben, aber ansonsten...
Ja, DeMar DeRozan fühlt sich wohl.
Das sieht bisher ziemlich gut aus. Und auch Aldridge. Ja. Also das fand ich so geil in dem Spiel gegen die Lakers, nur noch mal kurz, als die ihn einfach nicht verteidigt haben in der Mitteldistanz. So kann man ja auch nicht drauf kommen, dass so LaMarcus Aldridge die letzten Jahre immer zu den besten Midrange-Shootern der Liga gehört hatte.
Ja.
Der stand halt einfach die ganze Zeit frei. Wenn wir von der tollen Defense von McGee sprechen, das vielleicht auch noch kurz erwähnen sollten, dass das sein Gegenspieler war und er nie in der Nähe war. Also so viele offene Mitteldistanzwürfe hat Aldridge, glaube ich, selten bekommen. Aber egal. Genau, das ist halt so ein Aspekt. Und was halt aber auch dazu kommt, ich weiß nicht, kommt das nur mir so vor, oder sind momentan ganz schön viele Spiele sehr zerpfiffen?
Ja.
Gefühlt hast du irgendwie alle paar Spiele, hast du irgendwie im zweiten Viertel nach 3 Minuten sind beide Teams in Foul Trouble oder so, und dann wird halt immer wieder die Uhr angehalten und so. Und eigentlich, so deswegen ist so diese Zahl Pace vielleicht auch, also für den Pace vielleicht auch ein kleines bisschen irreführend, weil das Spieltempo in Wirklichkeit nur so halb, also nicht wirklich schneller wird, weil die Realzeit eher noch ansteigt, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich tue mich auch schwer, also ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden, aber oft macht es mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß, die Spiele zu gucken, einfach weil du diese ganzen Unterbrechungen hast. Permanent ist irgendwo ein Pfiff und da irgendwie ein illegal Screen und dann irgendwas abseits des Balles, und ich meine, es ist ja richtig, die Regeln irgendwie einzuhalten oder keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob es in eine gute Richtung geht. Ich will jetzt auch noch kein finales Urteil da fällen, aber ich finde tatsächlich, dass die Spiele zu verpfiffen aber sind, also oder zu abgehackt. Also du hast einfach, dieser Fluss kommt nicht zustande. Es ist die ganze Zeit, also ich bin auch gestern Abend, also hier ist es ja immer ganz cool, wir sind eine Stunde zurück quasi, dann kann ich, wenn du um 12 oder so heimkommst, dann geht schon alles los. Dann habe ich gestern noch ein bisschen geschaut, und es war dann, wenn du auch irgendwann müde, dann wirst du halt irgendwann müde, und es ist halt die ganze Zeit Auszeit, und dann habe ich irgendwann mal, dann waren 4 Spiele parallel, und bei keinem Spiel ist was passiert. Weil alle hatten irgendwie entweder Auszeit oder Freiwürfe. Klar, Freiwürfe kannst du theoretisch gucken, aber es war überall eine Unterbrechung, und dann, das ist irgendwie, das finde ich schon sehr anstrengend. Also sie haben jetzt die Regeln verschärft tatsächlich, dass halt so dieses Freedom of Movement.
Ja, genau.
Ist ja so ein bisschen das Ding, ja, dass halt so die Defense eigentlich gar nichts mehr anpacken darf. Da haben ja auch, kann man es auch die Cleveland Cavaliers Rule nennen, eigentlich?
Ich glaube eher die Kendrick Perkins Rule. Um das kurz zu erklären, also dass Spieler abseits des Balles, was grundsätzlich ja richtig ist, in den letzten Jahren schon teilweise sehr, also viel härter angegangen wurden als jetzt ballführende Spieler, ohne dass das geahndet wurde. Darauf sollen halt die Schiris in dieser Saison wesentlich mehr achten, und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man jetzt am Anfang der Saison sieht. Wobei das, glaube ich, auch so ein Phänomen ist, was es schon öfter gab. Das halt, also die NBA gibt ja vor jeder Saison so Points of Education. Früher hieß es mal Points of Emphasis, heraus für die Schiedsrichter, worauf sie halt besonders achten sollen. Und das ist dann häufig so, dass am Anfang darauf so richtig penibel und auch kleinlich das halt gepfiffen wird und sich das dann mit der Zeit aber alles irgendwie wieder so ein kleines bisschen normalisiert. Und das ist eigentlich meine Hoffnung. Also, dass das ein kleines bisschen abnimmt. Also, weil grundsätzlich ist es ja richtig, dass man halt versucht, Leute, die sich irgendwie freilaufen wollen, dass man denen nicht die Beine stellen darf und sie irgendwie verprügeln darf oder so. Das ist ja grundsätzlich richtig, nur man muss halt irgendwie schauen, dass man
auf jeden eine Fall
Linie findet, die jetzt nicht das Spiel dann komplett abhackt.
Ja.
Was ich wiederum...
Zumal ja, es halt auch einfach... Nee, sag...
Also was ich sehr positiv wiederum finde bei den Regeländerungen, ist, dass nach Offensiv-Rebounds jetzt nur 14 Sekunden auf die Uhr kommen und nicht 24. Weil das ist so ein Punkt, ja, der macht das Spiel tatsächlich schneller und anschaulicher. Stimmt. Also gerade wenn man irgendwie so diese Possessions am Ende von Spielen sich erinnert, wo dann der Offensiv-Rebound geholt wurde, dann dribbelt man erstmal wieder raus bis kurz vor die Mittellinie, wartet da erstmal 13 Sekunden und dann geht man vielleicht mal wieder los, bevor man irgendwie eine Aktion initiiert. Dass das jetzt nicht mehr geht, das finde ich ganz gut. Also das ist ja auch was zu diesem höheren Pace-Faktor beiträgt.
Das finde ich auch einen guten Ansatz. Ich bin bei diesem Freedom of Movement-Ding bin ich gespannt, wie sich's einpendeln wird. Also muss ich ja irgendwie einpendeln. Ob einfach die Linie dann irgendwann lockerer wird, der Schiedsrichter, oder ob die Teams dann irgendwie einen Weg finden, anders zu verteidigen. Ob es irgendwie nochmal so eine defensive Revolution gibt. Dadurch.
Ja.
Kann ja auch sein. Dass man, ich meine, Coaches werden sich sicherlich hinsetzen und sagen, okay, wie kommen wir der ganzen Sache bei, ohne dass wir permanent so jede dritte Possession gefühlt irgendwie einen Foul hergeben und aber trotzdem effektiv verteidigen können. Weiß ich nicht, was man dafür ein Skillset brauchen könnte oder was da jetzt irgendwie die Idee wäre, ob es noch mehr Switching geben wird, auch Offball, ob es noch mehr Kommunikation geben muss in der Defense, dass du halt noch viel fließender die Cutter übernehmen kannst und dass das halt noch viel wichtiger ist. Ja, also ich weiß nicht, ich bin da mal gespannt. Wie siehst du das da irgendwie, dass da vielleicht auch die Defensive Coaches da irgendwie ein bisschen drauf reagieren können?
Ja, ich find's schwer. Also letztendlich mit dem alles Switchen gehst du ja im Prinzip schon so ein bisschen in die Richtung, aber ich tue mich auch wirklich schwer, mir da aktuell vorzustellen, wie jetzt irgendwie so eine Gegenrevolution aussehen würde, weil momentan sind halt, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die Regeln schon sehr darauf abzielen, Offense zu bevorteilen, weil die Liga natürlich das auch will, dass die Scores hoch sind und das ist, also keine Ahnung, das ist halt starke Offensivaktionen.
Aber das ist doch total...
Ja?
Ja, aber das ist doch irgendwie auch... Das ist doch irgendwie... ein komischer Weg. Okay, Hauptsache mehr, ohne Sinn und Verstand. Also ich meine jetzt hast du irgendwie gerade solche Spiele, bei denen du selbst jemand wie jetzt du oder ich, die jetzt sich sehr, sehr für diesen Sport interessieren und echt wahnsinnig drauf freuen, dass die Saison wieder losgeht, nach zwei Wochen sagen so, puh, auch irgendwie anstrengend. Ich meine, das ist ja so einfach nur höhere Scores und mehr Offense, weiß ich nicht, ob das, also das müsste ja mit Sinn und Verstand passieren. Zum Beispiel sowas wie zu sagen, okay, nach dem Offensiv-Rebound keine 24 Sekunden, klar, ergibt Sinn. Aber zu sagen, okay, wir pfeifen da jetzt alles ab und ist von der Intention her auch verständlich, aber einfach immer nur zu sagen, wir wollen mehr Punkte und mehr
Offense, ich glaube, dass
weiß ich nicht.
Also dass das schon auch so ein bisschen nach einem Trial-and-Error-Prinzip abläuft. Also ich glaube nicht, dass die NBA jetzt sagt, okay, hier hatten wir jetzt mehr Freiwürfe und deswegen ist der Score höher, dass sie das geil finden. Also ich denke schon, dass sowas, also wenn sich das jetzt über die ersten drei Saisonmonate oder so behaupten würde und immer so bleiben würde, dann glaube ich schon, dass das auch, ja, dass es da dann auch wieder eine Reaktion drauf gäbe. Also ich meine, es gab ja auch schon Phasen, oder beziehungsweise es gab diese eine legendäre Saison, wo die Dreierlinie wesentlich näher am Korb war, wo dann diverse Spieler auf einmal das wäre das Beste für DeMar DeRozan, was jemals passieren könnte. Oder für Michael Beasley. Und was würde Melo machen? Stell dir das mal vor. Wenn jeder Long Two von Melo ein Dreier wäre, dann wäre das vielleicht der All-Time-Topscorer.
Er hätte auf jeden Fall Kopfschmerzen irgendwann, wenn er sich so oft mit der Hand, mit den drei Fingern gegen den Kopf klopfen müsste.
Nee, also, vielleicht ist das auch sowas, wo sie dann, in ein paar Monaten sagen, gut, da haben wir vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, schaut mal, dass ihr das mal wieder mehr zulasst oder so. Wer weiß. Aber vielleicht ist es auch wirklich so, dass es in zwei, drei Wochen sich die Teams drauf eingestellt haben, die Referees ein bisschen längere Linie haben und es sich normalisiert. Also wer weiß.
Kann gut sein. Wobei ich finde aber auch, selbst wenn es jetzt weniger, wenn das jetzt funktionieren würde, aber mir würde schon so ein bisschen der physische Aspekt fehlen. Also klar, jetzt irgendwie festhalten und so und Beinstellen muss nicht sein, aber wenn halt gar nichts mehr erlaubt ist, irgendwie finde ich...
Ja, ist nicht mehr die Welt
von Bruce Bowen. Dann hast du halt irgendwann auch so nicht mehr die Welt von Bruce Bowen, genau, aber das ist irgendwann auch so eine All-Star-Game-Offense dann gefühlt, also übertrieben.
In einigen irgendwie Spielen war das schon auch so. Also gerade in einigen Lakers-Spielen. Und ich meine, als ich zuletzt geguckt habe, hatten die Spurs das schlechteste Defensiv-Rating der Liga. Das ist eigentlich auch ziemlich unfassbar.
Stimmt. Schauen wir mal.
Eine neue Welt.
Wir hoffen das Beste, oder? Ja, eine sehr, sehr neue Welt. Sollen wir Preise verleihen jetzt? Genau. Dann kommen wir nämlich jetzt zum allseits beliebten und jetzt für die neue Saison reaktivierten Korbjäger-Award. Da greifen wir uns, für alle, die den Award noch nicht kennen, greifen wir uns Spieler, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, Aktionen sind es nicht, sondern Ereignisse, richtig, Ereignisse aus der oder Teams aus der Vergangenheit heraus und versuchen dann eine kleine Parallele herzustellen und benennen den Award dann nach diesem Spieler, nach dem Ereignis, nach dem Team. Und heute lag es sehr, sehr auf der Hand. Wir vergeben den Malice at the Palace Award. Man wird sich erinnern, es war am 19. November 2004 trafen sich im Palace von Auburn Hills, damals noch die Halle der Detroit Pistons, die Detroit Pistons und die Indiana Pacers. Das Spiel war eigentlich fast gelaufen, die Pistons hatten quasi gewonnen. Ben Wallace wollte nochmal zum Dunk hochsteigen, beziehungsweise ist zum Dunk hochgestiegen. Und Ron Artest, damals auch noch Ron Artest, war nicht einverstanden mit Ben Wallace Afro, mit dem Spielverlauf, mit was auch immer. Und hat ihn ordentlich gefoult, fand Ben Wallace wiederum nicht so cool, hat dann... die meisten werden Ben Wallace kennen, nicht der größte, aber wahrscheinlich der breiteste von allen auf dem Feld, hat dann den beidhändigen Shove gegen Ron Artests Kehle so ein bisschen ausgepackt. Es gab eine ziemlich wilde Rauferei auf dem Feld erst. Danach hat sich Ron Artest auf den Anschreibetisch gelegt. Es gab immer noch ein bisschen Tumulte und dann hatte ein Fan die glorreiche Idee, einen Cola-Becher auf Ron Artest zu werfen und dann war es vorbei. Dann ist Ron Artest erstmal auf die Tribüne gestürmt, hat sich dummerweise den falschen Fan, glaube ich, geschnappt. Es gab eine kleine Schlägerei auf der Tribüne, wo Steven Jackson ist noch mit rein, Jermaine O'Neal, also es sind Jermaine ordentlich Fäuste
geflogen. Jermaine O'Neal hat auch den miesesten Punch gelandet von allen.
Stimmt. Hat aber die geringste Sperre bekommen.
Ja.
Tatsächlich.
Zu Recht. Wahrscheinlich, weil er so gut getroffen hat, wer weiß.
Ja, genau. Es war wild, es hat ein bisschen gedauert, es hat mehrere Minuten gedauert. Irgendwann wurden sie getrennt und die Sperren waren ordentlich. Ron Artest für den Rest der Saison, dann Steven Jackson für 30 Spiele, Jermaine O'Neal ursprünglich für 25 Spiele, wurde auf 15 Spiele reduziert, Ben Wallace 6 Spiele, dann Anthony Johnson 5 Spiele, Reggie Miller ein Spiel, Chauncey Billups ein Spiel, Derek Coleman ein Spiel, Alvin Campbell ein Spiel. Hat die Saison der Pacers ziemlich zerstört, das hat die Pacers fast eine Meisterschaft gekostet. Oder das hat die, also sie waren da so damals so Mitfavorit eigentlich und hatten eigentlich alles auf alles beieinander.
In dem Spiel haben sie hätte gerade mit dem amtierenden Champion den Boden gewischt gehabt. Also die hatten glaube ich mit 20 oder was haben sie da geführt? 20, 25 oder so. Das Spiel war entschieden.
Ja.
Und galten so
genau.
Als das als das beste oder zweitbeste Team im Osten auf jeden Fall zu der Zeit.
Danach halt nicht mehr. Ja, und jetzt gab es kürzlich, haben sich die Rockets und die Lakers getroffen. Und es gab auch einen kleinen Malice at the Staples.
Was überhaupt
at the Staples? Rondo und Chris Paul gerieten aneinander. Brandon Ingram mischte sich ein. Es flogen auch Fäuste. Es flog oder flog nicht, aber es flog eher Spucke. Es setzte Strafen, die also weder die Rockets noch die Lakers müssen fürchten, dass ihre Saison jetzt den Bach runtergeht, weil Brandon Ingram mit 4 Spielen hat die schlimmste Sperre bekommen. Rondo 3 Spiele und Chris Paul 2 Spiele. Ja, ne? War ich jetzt überrascht ein bisschen. Ich hätte gedacht... Also nachdem wir wirklich Fäuste geflogen sind untereinander, dachte
ich, hätte ich auch gedacht. Also gerade auch bei Ingram. Bei dem kann man übrigens noch einen Bonus-Award verleihen, weil er auch noch den Carmelo Anthony Sucker Punch Award gewonnen hat, weil er letztendlich, während sich zwei geprügelt haben, aus dem Hinterhalt ja nochmal reingerannt ist, um nochmal draufzuhauen. Und auch vorher aus irgendeinem Grund ja vollkommen ausgerastet ist und eigentlich diese ganze Rangelei angefangen hat. Also nach einem
Sich im Schiedsrichter auch angelegt hat und so.
Also die Rolle von ihm habe ich da nur so semi verstanden, aber das hat, also diesen Sucker Punch hat Carmelo Anthony einst damals noch, als er hat er da für die Nuggets noch gespielt oder für die Knicks?
Ich glaube, da hat er noch für die Nuggets
gespielt, genau. Und da hat er, während sich Marty Collins irgendwie mit J.R. Smith angelegt hatte, ist irgendwie Melo aus dem Hinterhalt gekommen, hat ihn gehauen und ist dann direkt danach weggerannt, was auch stark war. Das hat Ingram natürlich nicht gemacht. Tough Dude natürlich, total. Aber für mich,
Tough Dude,
für mich war es auch sehr überraschend. Also gerade bei Ingram hätte ich eher gedacht, dass es vielleicht sogar in Richtung so, keine Ahnung, 8 bis 10 Spiele oder so geht. Also hätte ich auch gerechtfertigt gefunden.
Ich meine, er hat ja selber gesagt, dass er überrascht war.
Ja.
Er hat ja selber gesagt, dass er überrascht war. Er hat auch mit mehr gerechnet gehabt.
Also wäre meiner Meinung nach auch okay gewesen. Bei Rondo und Paul, wurde ja ein bisschen darüber diskutiert, wer jetzt mehr verdient hatte. Wie siehst du das?
Boah. Es ist natürlich die Frage, ob wir Rondo des Spuckens bezichtigen.
Ja. Und ob die Rockets eventuell ein gedoktertes Video an die NBA geschickt haben, um die Entscheidung zu beeinflussen.
Richtig.
Ich würde es den Rockets nicht unbedingt,
also
ich würde es nicht ausschließen.
Ausschließen ist nichts in dieser Situation. Boah. Wenn er gespuckt hat, vielleicht mehr, Also man hat ja in diesem Video, also ich fand es auch geil, wenn man dann in so einem halben Tag auf Twitter irgendwelche Videos angeschaut hat und analysiert hat, ob Rondo jetzt gespuckt hat. Und eigentlich hat er ja einen Mundschutz drin, da kann er ja gar nicht richtig spucken. Aber dann haben natürlich wieder andere richtigerweise angemerkt, dass wenn einer durch den Mundschutz spucken kann und ohne, dass es jemandem auffällt, dass es dann wiederum Rondo wäre.
Das Argument fand ich auch sehr, sehr gut.
Es kann, wenn dann Rondo, ja, es war halt irgendwie, ich finde die ganze Sache halt irgendwie albern.
Ja, logisch.
Also, ich weiß, die zwei mögen sich nicht. Habe ich dann auch, war mir gar nicht so bewusst. Habe ich dann auch erfahren. Ich hätte beiden die gleiche Strafe gegeben, glaube ich. So, um deine Frage zu beantworten. Und du hast, aber woher kommt denn diese Abneigung, diese gegenseitige? Ja,
also die Rivalen sind sie quasi schon länger. Und also was halt irgendwie halt ein Hintergrund ist, so in 2009, als Rondo, glaube ich, in seiner dritten oder vierten Saison war und die Celtics halt schon Meister waren, hat Danny Ainge versucht, ihn für Chris Paul zu traden. Was schon mal so ein Punkt war. Sie waren in Team USA eine Zeit lang, haben sie halt um Kaderplätze gefightet, obwohl es eigentlich über die meiste Zeit schon relativ klar war, dass Chris Paul halt der beste Point Guard der USA war und von daher da auch eigentlich immer den die Upper Hand hatte. Auch noch in 2009 hat Rondo dann seinen Vertrag bei den Celtics verlängert und hat sich kurz davor fast mit Paul geprügelt. Dann gab es irgendwie mal so ein Interview, wo Rondo nach Paul gefragt wurde und er irgendwie meinte, fragt mich nichts zu ihm, heute nicht, morgen nicht und sonst auch nie. Also so, dass er wollte das Thema quasi beenden. Das hat er jetzt übrigens auch wiederholt, also erst bevor er dann nochmal ausgeholt hat und dann doch ziemlich viel über Chris Paul gesagt hat. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, wahrscheinlich irgendwie 2010, 2011 oder so, hat Paul dann noch über Rondo gesagt, dass er sehr, sehr viel Glück hatte, dass er halt mit dieser Big Three aus drei Hall of Famern damals spielen durfte. Was sicherlich natürlich auch stimmt. Und dann sind natürlich beide Typen auf ihre Art und Weise auch ziemliche Arschgeigen. Also ist gar nicht mal unbedingt negativ gemeint, aber also das geben sie ja selber zu. Also zumindest Rondo hat das ja auch schon immer offen gesagt, dass er halt auf dem Feld ein Arschloch ist und das auch gerne ist, weil er halt so alles für sein Team gibt. Und also Paul sagt das vielleicht nicht so offen. Ich meine, ist ja auch wesentlich mehr so positiv Werbefigur, ist der Präsident von der Players Union und in der Hinsicht auch repräsentativ eine relativ wichtige Figur, aber auf dem Feld ist das ja auch eine Arschgeige. Und also deswegen fand ich auch so lustig, als ich diese Videos dann als Beweismaterial und das wird studiert und wem glaubt man so. Ich glaube halt beiden nicht. Das sind doch halt, die sind halt beide, suchen immer den Vorteil für sich und das macht sie zu guten Basketballern, aber auch zu halt, ja, Leuten, die sich dann halt irgendwann mal aufs Maul hauen. Also irgendwie war das schon, lag das schon seit einer ganzen Weile in der Luft.
Das war überfällig. So. Ja, stimmt. Wobei wir auch gelernt haben, dass Chris Paul auch ein schlechter Teamkollege ist.
Stimmt, wenn Big Baby das sagt. Aber
Big Baby hat mit Rondo und mit Paul zusammengespielt, hat sich auf Rondos Seite geschlagen.
Ja, das ist übrigens krass, also abgesehen von Ray Allen, was für ein Zusammenhalt dieses Celtics-Team von 2008 immer noch hat. Die verteidigen sich bei jeder Gelegenheit gegenseitig, fahren zusammen in Urlaub. Man könnte teilweise meinen, dass sie 10 Meisterschaften zusammen gewonnen hätten. Sie haben eine gewonnen, aber irgendwie sind sie immer noch sehr, verteidigen einander. Immer wenn es geht.
Aber jetzt sind wahrscheinlich auch die Charaktere dann so mit Big Baby, dem man ja vielleicht auch nicht so viel zugetraut hat, mit Rondo, mit KG, der endlich seinen Titel gewonnen hat. Das war ja irgendwie da sind ja ziemlich viele Geschichten zusammengekommen, das schweißt natürlich absolut. Auch eher zusammen. Ja, auf jeden Fall, also ich meine, verdienter Award aber, oder?
Würde ich sagen. Also es war jetzt zum Glück nicht so ausgeartet wie die Malice at the Palace damals. Ja. Ich glaube, das wird auch nie wieder vorkommen. Dafür waren ja auch einfach direkt auch viel zu viele Sicherheitsleute dort. Aber es war auf jeden Fall für so früh in der Saison schon eine hart vertrottelte Aktion von allen Beteiligten, vor allem von Ingram.
Definitiv.
Noch ganz kurz, weil ich ernsthaft Leute gesehen habe, die sich darüber beschwert haben. Findest du es schlimm, dass LeBron sich Paul gegriffen hat, um ihn raus aus der Schlägerei zu nehmen und nicht sich jemanden in seinem Trikot gesucht hat und irgendwo hingetragen hat?
Nee, finde ich nicht schlimm. Also
danke.
Warum muss man alles überinterpretieren? Man kann doch auch einfach mal Dinge sein lassen, also einfach stehen lassen, ohne dass...
Nein, dass LeBron hat damit gezeigt, dass er ein schlechter Teammate ist. Sorry, Skip Bayless hat gerade kurz meinen Kopf übernommen.
ihm ist alles egal in L.A., er ist eigentlich eh nur wegen Hollywood da und so und Filmproduktionen. Keine Ahnung, nee, finde ich nicht. Also Mei, er hat sich ja, er kennt Chris Paul, er stand wahrscheinlich, er stand direkt nebendran, hat sich Chris Paul geschnappt. Beim nächsten Mal steht er näher an Rondo, schnappt sich Rondo. Also das finde ich albern. Ich finde halt, ich hoffe,
vielleicht wollte er auch nur nicht angespuckt werden, wer weiß.
Ja, richtig, eben, eben. Man weiß es nicht. Ich finde es geil, wie leger Lonzo Ball dann hingejoggt ist.
Ja, der hat sich auch gedacht, na geil, nächstes Spiel kann ich starten.
Ja, genau, machen wir weiter. Er wollte wahrscheinlich, dass er noch ein bisschen mehr ausartet, dass er länger starten kann.
Wahrscheinlich.
Aber, ja, keine Ahnung. Also, ich fand die ganze Geschichte albern. Also, ich finde auch da, ja, so früh in der Saison und dann, aber da jetzt irgendwie, es hat schon wieder viel zu viel Platz eingenommen, finde ich, das ganze Ding.
Absolut.
Und damit beenden wir es auch für heute und ich glaube, damit beenden wir auch den Podcast für heute, weil wir haben jetzt, wir hatten ziemlich viel Redebedarf nach 2 Wochen Pause.
Irgendwie schon.
Habe ich so den Eindruck.
Wer hätte das gedacht? Ja.
Wer hätte das gedacht? Und trotzdem haben wir irgendwie, wir haben so versucht, fast alles unterzubringen, aber ihr werdet es gemerkt haben, wir haben es leider nicht geschafft, über die Nuggets zu reden, die einen sehr guten Saisonstart haben. Wir haben es kaum geschafft, über die Pelicans zu reden, nur ein bisschen. Wir hoffen, das wird sich nächste Woche ändern.
Ja, wir haben noch eine relativ lange Saison vor uns.
Eben. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder reinhört, weil jetzt sind wir nämlich tatsächlich wieder wöchentlich für euch da, wenn nicht wieder einer krank wird. Also jetzt wäre ja ich dran. Ich hoffe, ich halte es noch ein bisschen aus. Und ja, hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes. Der Hinweis, wie jede Woche bzw. jede Folge. Das hilft uns nämlich sehr. Schreibt uns an auf Facebook, auf Twitter, stellt Fragen, ärgert euch, freut euch. Wir freuen uns immer. Und in diesem Sinne würde ich sagen, einen guten Start in die Woche. Schöne Spiele in der NBA. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und wir hoffen sehr, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Reingehauen.
Reingehauen.